Corona-Ausschusssitzung Nummer 71 und 72. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL-TV.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BITTEL-TV einfach anders. Ja, ihr habt vorher geschrieben, hoffentlich habe ich heute gutes Internet. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben hier African Style und wir haben heute Corona-Ausschusssitzung 71-72, eine Doppelfolge mit Rainer Füllmich. Ich hoffe sehr, dass das Internet funktioniert. Ab und zu bin ich halt immer hier am Schwitzen. Aber ja, African Style, so wie es, wir kennen das mittlerweile. Und ich schaue mal, Rainer ist natürlich da. Wir sind wie immer ein bisschen später. Rainer hat natürlich viele Termine, aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich umso mehr, dass er jetzt da ist und wir werden ihn jetzt gleich begrüßen. Und hallo, lieber Rainer.
Hallo, Roger. Ja, ich muss leider praktisch dauernd telefonieren oder Zooms machen. Bis eben noch ganz kurz vor Beginn deiner Sendung musste ich mit den Amerikanern sprechen, muss ich nachher auch nochmal, weil da tun sich jetzt große Sachen in den USA, insbesondere in Kalifornien.
Okay, das können wir vielleicht dann später noch erwähnen. Bin dann sehr gespannt. Es gibt ja eine Doppelfolge, die wir zu besprechen haben. Da waren auch inzwischen die Wahlen. Da gibt es ja auch, glaube ich, ein paar Sachen, die ganz brisant sind, wo du vielleicht auch erwähnen kannst, was ja da einige Unstimmigkeiten gefunden worden sind. Ihr seid da wahrscheinlich auch dran, das zu evaluieren, das zu prüfen. Wie sieht es eigentlich aus? Da sind schon einige Sachen passiert, die hätten nicht so passieren sollen. Wie siehst du das?
Ja, wir wollen uns nicht vorschnell äußern, aber wir haben eine Menge Hinweise bekommen auf Wahlurnen, die schon geöffnet waren, auf Wahlzettel, wo eine Ecke fehlte, die also damit automatisch unwirksam sind. Wir haben aus verschiedenen Wahlbezirken auch gehört, dass konkrete Belege dafür bekommen, dass teilweise nur noch 3G die Leute eingelassen wurden, teilweise, das war in Berlin besonders schlimm, gab es keine Wahlzettel. Also da müsste eigentlich die ganze Wahl nichtig sein und wiederholt werden müssen, aber wir werden es erleben. Wir haben auch gute Sachen erfahren, die Basis hat in zwei Orten in Deutschland die absolute Mehrheit bekommen, irgendwo in Unterfranken. Wir haben auch gute Sachen erfahren. Und noch ein über 22 noch was Prozent. Also ist schon erstaunlich. Wir wollen das Ganze aufklären, machen das aber anders als mit einer Wahlanfechtung. Wir machen es einfach selbst. Ende der nächsten Woche, am Freitag, werden wir da schon eine Idee verkünden, wie man das machen kann. Wie viele Leute haben tatsächlich für die Basis gestimmt? Offiziell sind es 736 oder 35.000. Das ist ganz schön viel für eine Partei, die es gerade mal ein bisschen länger als ein Jahr gibt. Aber möglicherweise ist es tatsächlich auch noch zu massiven Unregelmäßigkeiten, formulieren wir es mal so, gekommen.
Also man hat ja einiges gelesen, man hat einiges gesehen, hat auch diverse Videos dann ins Netz gestellt. Also ich glaube, es sind schon Sachen, die man aufarbeiten muss. Und da bin ich sehr gespannt, was noch kommt. Aber ich denke, das ist jetzt noch verfrüht. Wahrscheinlich werde ich am nächsten Freitag sicher was dazu sagen. Bin natürlich sehr gespannt. Wie war auch deine, ihr wart da, glaube ich, ziemlich im Dauerstress mit der Basis natürlich auch, mit den Wahlen. Wie war das für dich? Das ist ja für dich auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein bisschen Neuland für dich gewesen, oder?
Ja, total. Also soweit ich das überblicke, hat keiner von den Leuten aus dem Widerstand, also von den sogenannten Spitzenkandidaten, die vorher schon ihr Gesicht gezeigt hatten, Susharit Bhakti, Karina Reis, hat keiner von denen, mit Ausnahme von Wolfgang Wodak und Stefan Kohn, irgendwas mit Politik zu tun gehabt. Ja. Wolfgang war ja mal Bundestagsabgeordneter einige Jahre und auch Mitglied des Europäischen Rates. Stefan Kuhn ist ebenso wie Wolfgang Mitglied der SPD gewesen, bevor sie dann ausgetreten sind, um in die Basis einzutreten. Aber alle anderen, ich insbesondere, hatten keine Erfahrung mit Politik, haben eigentlich Politik immer verachtet. Ich insbesondere habe deshalb seit, ich glaube, 8 Jahren, ich habe mich nochmal bei meiner Frau vergewissert, sowieso nicht mehr gewählt. Auch wenn mir Freunde gesagt haben, ja, aber damit machst du ja erst richtig die Tür auf und du kannst dich auch über nichts beschweren, wenn du nicht selber teilnimmst. Ich habe gesagt, ist mir alles egal. Ich werde jetzt die nächste Zeit hier verschwinden und dann in Kalifornien leben und da interessiert mich nicht mehr, was hier passiert. Das hat sich ja nur mit Corona geändert und jetzt hat es mich eben plötzlich doch interessiert und wir sind der Auffassung, Viviane und ich insbesondere, dass diese Partei die Basis was Besonderes ist, mit der man was bewegen kann. Die Bewegung ist noch größer. Und wenn wir aber in der Politik, solange es diese Form der Parteipolitik noch gibt, was bewirken können, dann mit dieser Partei. Und deswegen werden wir auch weiterhin hier eine Menge Energie reinstecken müssen. Was wir da kurz vor der Wahl gemacht haben, war schon ziemlich, ziemlich hart. Also ich glaube, ich war teilweise jeden Tag unterwegs. Und dann weißt du, das ist wie früher, als ich dauernd im Gericht war in den Deutsche Bank und VW-Fällen. Da weißt du am Ende der Woche gar nicht mehr, wo du gewesen bist. Aber ist okay. Wir haben das jetzt durchgehalten. Ich glaube, das Ergebnis ist trotz der, sagen wir mal vorsichtig, Unregelmäßigkeiten beachtlich. Und das lässt sich noch massiv steigern. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass sich das verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen lässt. Ich glaube, jetzt wird es darauf ankommen, Flagge zu zeigen und eben nicht einzuknicken, sondern dafür zu sorgen, dass wir eine echte Alternative zu derjenigen Politik sind, die das hier alles verbockt hat. Verbockt ist
Absolut.
noch viel zu harmlos
Das
ausgedrückt,
ist
ja.
so. Also ich sehe es natürlich auch so und viele sagen immer wieder, ja, das Parteiensystem, das ist Quatsch, was soll das? Es ist Quatsch, so wie es jetzt aufgebaut ist, ist ja so. Aber wir haben momentan dieses System. Du kannst nicht heute auf morgen alles um 180 Grad drehen. Es geht einfach nicht. Und da musst du halt irgendwo mal anfangen. Und das ist, glaube ich, für mich auch ein guter Schritt, einen Fuß in die Türe zu halten, um irgendwas bewirken zu können. Weil wenn du gar nichts machst, das kommt ja auch nicht in Frage. Und darum habe ich das auch entsprechend unterstützt. Ich bin kein Parteienfan, das bist du ja in dem Sinn auch nicht, weil
Nein.
es gibt immer Koalitionen und so weiter, wo dann auch wieder so Wischiwaschi ist, da kann man auch nicht weiter. Aber das ist ja heute auch nicht das Thema. Ein wichtiger Punkt, vielleicht bevor wir loslegen, das hast du wahrscheinlich mitbekommen, ist Spanien. Hast du das auch gelesen? Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Hinweis für die ganze Bewegung, wo da in Bezug nehmen auf das Isolat. Hast du da schon Informationen aus spanischen Quellen bekommen? Wie wirkt sich das aus? Wie schätzt du das ein und wie könnte das weitergehen?
Also ich habe bisher mich immer wieder davon überzeugen lassen, dass es schon irgendwie ein Isolat gibt. In den letzten Wochen allerdings sind meine Zweifel so groß geworden und ich habe, wenn ich mir genau überlege, nicht ein einziges Mal verstanden, wenn mir jemand erzählt hat, ja, das ist so und so, ist das isoliert worden und auch purified und so weiter. Ich habe es einfach nicht verstanden. Während ich die andere Seite, die Erklärung dahingehend, dass es kein Isolat gibt, immer verstanden habe. Also es kann natürlich daran liegen, dass ich zu wenig Ahnung von diesen medizinischen und biologischen Details habe, aber auch Corwin sieht das so. Auch Corwin, und das ist ein richtig kluger Mann, auch Corwin sagt, hey, es gibt kein Isolat. Jedenfalls, ich habe mich bisher nicht überzeugen können. Und nun sind nochmal aus zwei Ecken in den USA, die eine Ecke kannten wir schon in New York, 1500 Positivtests sind damals, das ist jetzt ein halbes Jahr oder so her, sind damals sequenziert worden und da kam dann raus, dass es entweder Influenza A oder B war. Und was Ähnliches hat eine Wissenschaftlerin in der Bay Area bei San Francisco gemacht. Selbes Ergebnis mit der, die ist jetzt gerade unterwegs, kann ich im Moment nicht reden, aber mit der werde ich auch noch reden. Ich habe nur am Rande gesehen, dass in Spanien wieder in diese Richtung was losgeflogen ist. Ich habe es aber nicht genau auf dem Schirm. Was war da?
Also es ist so, sie hatten irgendwie 2 Wochen Zeit, dass man das Reinisolat präsentiert. Das wurde dann nicht erfüllt und es hat schon Auswirkungen. Ich glaube, irgendwo auf einer Insel wird am 1. Oktober die Testpflicht und so weiter wird fallen gelassen. Du kannst einreisen ohne Testpflicht, weiß ich nicht genau, welche Insel. Und das ist halt dann sehr spannend, wie es jetzt weitergeht, weil es gibt ja übrigens der Isolatfonds bei Samuel Eckert, das ist, glaube ich, bei 1,5 Millionen, wo er zur Verfügung stellt, demjenigen, der nach Koch'sche Postulate das Reinisolat zur Verfügung stellt. Ich sage immer, wieso machen Sie das nicht? Das wäre doch so einfach, alle Skeptiker in einer Sekunde platt zu machen, wenn er das präsentieren könnte mit den entsprechenden Berichten, hätte noch 1,5 Millionen, könnte das spenden, wenn er möchte, wäre der Hero der Szene, aber es kommt nicht. Und das ist schon merkwürdig, wieso sie das nicht machen. Und darum sage ich auch, Ich glaube mittlerweile auch nicht mehr daran, dass es ein Isolat gibt. Und es geht immer mehr in die Richtung. Und wir werden sehen. In der Schweiz haben sie ja groß gesagt, sie hätten eins. Der Professor Tanner hat das auch erwähnt. Da gäbe es was. Er hat es ja als Zitat sogar beim Samuel Eckert gesagt, falls wir kein Isolat hätten, hätten wir ein Problem. Da kann ich mich gut erinnern.
Genau, ich erinnere mich noch daran, ja.
Das hat er gesagt. Und ich würde gerne mal mit Professor Tanner reden, wie er das sieht. Aber er gibt komischerweise keine Antwort mehr. Aber ja.
Also das, was, so wie ich das verstanden habe, gibt es kein, so würde ich es formulieren, physisches, biologisches Isolat, sondern nur irgendwas, was am Computer zusammengefummelt wurde. Und das hat mich bisher jedenfalls nicht überzeugt.
Ja, und das ist ja das, was man im Drosten sagt, dass er Teile davon vom möglichen Isolat genommen hat und der Rest hat er rechnen lassen und anhand von dieser Basis hat er dann seinen Goldstandard entwickelt vom PCR-Test. Und das ist ja genau das, was wir schon x-mal diskutiert haben. Wegen diesem PCR-Test haben wir eigentlich vor allem die Misere, weil der PCR-Test keine akute Infektion nachweisen kann. Ich glaube, das kann man einfach nicht genügend mal wiederholen. Es ist einfach so. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass du eine akute Infektion nachweisen kannst. Das hat ja Beate Banner auch im Fragekatalog bei Drosten geschickt. Das ist, glaube ich, im November dieses Verfahren, wo dann Drosten antworten muss, wenn ich richtig informiert bin. Da bin ich dann sehr gespannt. Aber es geht einfach nicht. Man kann es einfach nicht. Und auch der Erfinder, für Leute, die vielleicht später dazugekommen sind, übrigens, wir sind schon über 10.000 Menschen, die zuschauen,
Wow.
wo einfach das vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Der Erfinder, der Mallis, hat selber gesagt, man kann da alles finden. Und es ist nicht dafür gedacht, für das entsprechend einzusetzen für eine klinische Diagnose. Es ist einfach nicht dafür gedacht. Und wenn ich schon dabei bin, das BAG in der Schweiz hat Ende August 2020 das Merkblatt geändert, weil da hat es geheißen, man kann Infektionen nicht feststellen und plötzlich wurde es geändert. Warum wohl?
Und es
Das.
steht auf allen, auf den Beipackzetteln steht es immer drauf: Not approved for diagnostic purposes. Es ist nur für wissenschaftliche Zwecke gedacht, aber niemals, um irgendwelche Diagnosen zu stellen. Du kannst nicht feststellen, ob jemand infiziert ist oder nicht. Es ist unmöglich. Jedenfalls nicht, wenn man da nicht weitere ja, technische Merkmale, so will ich mal formulieren, dazu bekommt. Wenn man nur ein einziges Gen testet, obwohl man, so wie es die Thais ja eine Weile gemacht haben, drei testen könnte, dann wird es schon ein bisschen besser. Aber du kannst grundsätzlich, weil egal wie du es verwendest, kann dieser Test nicht unterscheiden zwischen lebendem und totem Material. Also es passiert ja immer wieder, dass die Tests positiv sind und dann eben nicht der Goldstandard sein können, so wie das Drosten behauptet hat. Drosten selber hat ja in der Wirtschaftswoche im Jahre 2014 ausdrücklich gesagt, ja, das huscht dann schon mal vorbei. So ein Virus an der Nasenschleimhaut einer, in dem Fall war es eine Krankenschwester, auf die er sich bezogen hat. Und dann bedeutet der Positivtest nämlich gar nichts, außer dass die Frau gesund ist, weil möglicherweise ein Virus. Und er spricht da, glaube ich, sogar von einem ganzen, von einem kompletten Virus, weil möglicherweise das Virus eben ganz normal vom Immunsystem abgefangen wird. Und solange es nicht in die Körperzellen eindringt und dort repliziert, ist eben nichts. Das Entscheidende ist die zweite Lüge von Drosten, und ich sage bewusst Lüge, weil wir wissen und wir können nachweisen, dass er das vorsätzlich falsch behauptet hat. Das ist die Sache mit den asymptomatischen Infektionen. Und da ist inzwischen, ich würde mal sagen, die gesamte ernstzunehmende wissenschaftliche Welt der Auffassung, dass Massentests, dieses Screening an gesunden, angeblich asymptomatischen, sind ja in Wahrheit gesunde, dass Massentests mit PCR-Test an gesunden überhaupt gar keinen Sinn machen. Aber das haben wir oft genug besprochen. Wir wissen einfach, es ist egal, wie man den Test anwendet, völlig unmöglich, über den PCR-Test eine Infektion zu erkennen. Egal, wie man ihn also erstens, weil er nicht zwischen Toten und Lebenden unterscheiden kann, Fragmenten, und außerdem, es sind nur Fragmente. Man braucht aber ein ganzes Virus. Um das in der Maschine erkennen zu können, wird es ja, ich sage es wieder völlig unwissenschaftlich, zermatscht, und dann hast du eben nur noch Fragmente. Und dann kannst du nicht mehr erkennen, ob da irgendwo ein ganzes Virus dabei gewesen ist, was irgendwo eingedrungen ist. Ohnehin kannst du nicht unter, kann das Ding nicht unterscheiden zwischen den Resten des Abwehrkampfs des körpereigenen Immunsystems gegen irgendeine Erkältung oder Grippe. Das testet immer positiv. Und so wie der
Absolut.
Drosten das eingestellt war, war es eben gezielt, davon müssen wir inzwischen ausgehen, war der gezielt darauf angelegt, positive Tests zu kreieren, um damit Fälle zu kreieren. Positiv heißt aber nicht Fall. Ein Fall wäre ein ansteckender Infizierter. Wer nur irgendwas über die Nasenschleimhaut huschen hat, das passiert ja quasi tausende von Malen. Den ganzen Tag kämpft der Körper, kämpft das körpereigene Immunsystem gegen irgendwelche Angriffe und es passiert nichts, ne? Also das hat alles keinerlei Bedeutung. So viel muss klar sein. Der PCR-Test ist nicht geeignet, obwohl er ein tolles Tool ist, aber er ist nicht geeignet für Diagnostic Purposes, für diagnostische Zwecke.
Definitiv. Und das mit dem Asymptomatischen, da gibt es eine ganz klare, tolle Studie in China mit ganz,
Ja.
ganz vielen Chinesen, dass er eigentlich klar aussagt, was Sache ist. Aber von dem hört man nichts mehr und das wird auch wieder unter den Teppich gewischt. Und das ist ja klar. Asymptomatische Menschen müssen nicht getestet werden. Und die sind nicht, die sind, werden auch nicht die infektiös. Also das ist, es ist einfach klar und das ist natürlich der Hammer. Jemand, das haben wir früher auch schon gehabt, wenn du krank bist, bleibst du zu Hause und gut ist. Und dann brauchst du auch keine Maske. Aber das ist ja, haben wir schon tausendmal diskutiert, aber vielleicht für den einen oder anderen noch interessant, der neu dazugekommen ist. So, lieber Rein, jetzt bin ich natürlich gespannt. Übrigens, wir haben ein bisschen Internetprobleme. Ich werde es aufzeichnen, dass wir es zumindest dann auch dann nachher später hochladen können. Wie war es eigentlich mit diesen zwei Sitzungen? Ich weiß schon gar nicht mehr die erste Sitzung. Was war das Thema?
Die erste Sitzung, das ist die 71. vom 24.09., die das Thema war, wann, wenn nicht jetzt? Da hatten wir Professor Werner Bergholz, Professor für Elektrotechnik, der sich auch und insbesondere mit der Pressekonferenz zu den Autopsien befasst hat und insbesondere was dazu erzählt hat, was da so alles gefunden wurde. Danach habe ich was und der Kollege Wilfried Schmitz was dazu gesagt, warum davon auszugehen ist, dass der Rechtsstaat nicht erst seit Corona kaputt ist, sondern schon sehr viel länger. Dann hatten wir einen Sozialwissenschaftler und freien Journalisten, das ist Colin Meyer, der hat was zu einer im öffentlichen Fernsehen und in den Mainstream-Medien ständig rumgereichten Frau namens Pia Lamberti erforscht, die wird immer gebracht, wenn man Rechts-Rechts-Nazi-Nazi und Verschwörungstheoretiker aussprechen muss, weil viele können ja diese Worte nicht aussprechen. Da muss man schon ein bisschen weiter über den amöbenhaften Zustand raus sein. Und das scheint sie zu sein. Promoviert hat sie trotzdem immer noch nicht. Dann hat Wolfgang Wodak was zu den Nebenwirkungen der Impfung gesagt, dass insbesondere die Sache mit der Myokarditis, die wir inzwischen genau wissen. Eigentlich sollte dann noch Paul Alexander kommen. Das haben wir aber nicht mehr geschafft. Der hat das irgendwie nicht hingekriegt. Das ist ein ziemlich wichtiger Mensch, der auch eine Weile für die WHO und gleichzeitig und danach nur noch für Trump gearbeitet hat.
Okay.
Der ist aber bei der letzten Sitzung dabei gewesen. Dafür hatten wir dann noch Matthew Arendt. Der ist super klasse. Also was der zu erzählen hat, ist deshalb wichtig, weil man, um das, was hier jetzt gerade läuft, einordnen zu können, um es richtig verstehen zu können, muss man den historischen Hintergrund sehen. Und da hat er eine Menge Arbeit geleistet und hat uns dazu was erzählt. Aber angefangen haben wir mit Professor Werner Bergholz, der sich auf diese inzwischen ja, obwohl sie gelöscht wurde, auf anderen Plattformen, auf einer einzigen Plattform 500.000 Mal angesehene Pressekonferenz zu den Autopsien bezogen hat, wo zwei Pathologen, ich glaube zehn Verstorbene nach Impfung untersucht haben. Und wenn ich es recht entsinne, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, haben sie in 7 Fällen Kausalität festgestellt und in 3 Fällen war es noch nicht so ganz sicher. Aber Werner Bergholz als früherer Ingenieur oder ist immer noch Ingenieur bei Siemens, also er war schon eine große Nummer, der hat was dazu gesagt, was denn nun da eigentlich alles gefunden worden ist. Graphenoxid, das ist nicht so ganz sicher, aber es gab metallene Objekte, wo die herkommen, weiß kein Mensch. Ich habe heute mit einem anderen Arzt gesprochen, der das ebenfalls gesagt hat, sagt, ja, das kann Verunreinigung sein, das kann Abrieb sein, das kann einfach Schlampigkeit sein bei der Herstellung der Impfstoffe. Also der eine bezieht sich auf das, was bei den Autopsien gefunden wurde, Professor Werner Bergholz. Der andere Professor, dessen Namen ich noch nicht sagen kann, mit dem ich vorhin gesprochen habe, der bezieht sich auf das, was in den Vials, also in den Dosen, Impfdosen drin ist. Inzwischen, er sagt, ich kann auch nicht sagen, wo es herkommt. Edelstahlobjekte sind da gefunden worden. Er sagt, das sieht nach Abrieb aus, sind auch seltene Erden gefunden worden. Das könne kein Zufall sein, sagt er in einer der Proben. Alles sehr merkwürdig, das Gesamtbild lässt sich noch nicht erkennen. Es gibt inzwischen ja in Japan ein, ja, wie soll man es sagen, einen Rückruf oder wie soll man es formulieren, ein Verbot der Moderna-Impfung. Ja, die haben gesehen, Moderna geht sowieso nicht, das ist nur Schrott und dafür haben sie Ivermectin zugelassen als Behandlungsmethode. Ist ja gar keine Impfung, sondern es ist eine
Ja.
Behandlungsmethode. Vielleicht ist das sogar sehr vernünftig, das wird sich zeigen.
Ja.
Es gibt Probleme bei den Blutspenden wegen dieser komischen Stoffe, die da drin sind und auch wegen der Stoffe, die da drin sein sollen, weil man nicht weiß, was das bewirkt. In Japan dürfen jedenfalls Geimpfte kein Blut mehr spenden, nach den Informationen, die wir da bekommen haben. Ja, so viel zu dem, was Werner Bergholz da erzählt hat. Danach habe ich was dazu gesagt, dass das will ich jetzt nicht ausführen, um hier keine Werbung in eigener Sache zu machen, wie schlau ich bin oder so. Aber ich hab was dazu gesagt, dass wir, meine Kanzlei mit damals 17 Anwälten, wir haben ja nur Verbraucherschutz gemacht. Und wir haben uns insbesondere um diese Schrottimmobilienfinanzierungen gekümmert von der Deutschen Bank, von der Hypo Bank, von der Commerzbank, Dresdner Bank und so weiter und so weiter. Und da haben wir schon gedacht, irgendwas stimmt doch hier nicht. Hab dann gesagt, hier musst du vielleicht einen anderen Rock anziehen, musst du vielleicht einen anderen Anzug anziehen? Brauche ich noch ein Gutachten aus der Uni? Es ist so auf der Hand liegend, dass hier was nicht stimmt. Dann stellte sich eben raus, es stimmt wirklich was nicht. Inzwischen, es gab ja dann Strafanzeigen in diesem Zusammenhang wegen Rechtsbeugung, wo natürlich dann nicht ermittelt wurde, genauso wie Wilfried dann darauf hingewiesen hat, Wilfried Schmitz darauf hingewiesen hat. Auch Befangenheitsanträge haben in der Regel keinen Erfolg hier in Deutschland. Also den Tatbestand der Rechtsbeugung, den gibt es zwar, aber nur formal. In der Praxis spielt er keine Rolle, weil man schon nach dem Zweiten Weltkrieg versäumt hat, die Leute, die im Zweiten Weltkrieg als Juristen das Recht gebeugt haben, zur Verantwortung zu ziehen. Im Gegenteil, die wurden dann alle in führende Positionen beim BGH und in die Oberlandesgerichte geschoben. Der erste Präsident des Bundesgerichtshofs, ein gewisser Herr Weinkauf, war im Dritten Reich zuständig für die Rassenschande-Gesetze. So, und wenn man sich das vor Augen hält, dann darf man sich nicht über den Zustand der Justiz heute wundern. Da hat sich seither absolut nichts geändert. Ich will mein Beispiel da nicht nochmal zum Besten geben, aber es ist ganz offensichtlich für jeden Nichtjuristen und für jeden guten Juristen, der noch, sagen wir mal, Prinzipien hat und für den Rechtsstaat kämpft, dass die Deutsche Bank die Gerichte nach Strich und Faden belügt, nach Strich und Faden belügt. Wilfried hat sich in anderem Zusammenhang um den Fall Moller zum Beispiel gekümmert, hat geschildert, was da alles schiefgegangen ist. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert. Der Fall Moller betrifft einen Ingenieur, ich glaube, der war spezialisiert auf Ferrari. Der war mit einer Frau verheiratet, die für die Hypo Bank gearbeitet hat und für reiche Nürnberger. Ich glaube, in Nürnberg spielt der Fall für reiche Nürnberger. Ja, da hat sie zusammen mit der Hypo Bank, ja, ich würde mal sagen, bei der Steuerhinterziehung geholfen. Und der Gustl Mollat fand das nicht so klasse und hat seine Frau versucht dazu zu bringen, das sein zu lassen. Das hat sie aber nicht. Das hat die Ehe so belastet, dass es dann irgendwann zu einer Scheidung gekommen ist. Im Rahmen des Scheidungsverfahrens hat Gustl Mollat dann eine Plastiktüte voller Unterlagen gehabt, die belegten, dass seine Frau bei diesen Steuerhinterziehungsmodellen mitgespielt hat, zusammen mit der Hypo Bank. Um das Ende vorwegzunehmen, es gab dann irgendwann eine interne Revision, die bestätigt hat, dass es alles stimmt, was Gustl Mollat gesagt hat. Gibt da also die ganzen Belege auf den Tisch des Richters und sagt, gucken Sie mal hier, darum müssen Sie sich kümmern. Jo, und der Richter sagt, wer sowas sagt, wer eine Bank beschuldigt, betrügt, das kann doch nicht sein, der muss verrückt sein. Ich habe das jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber so ist es gelaufen. Gustl Mollat verschwand in der Psychiatrie für 7 Jahre. Hinterher stellte sich dann raus, dass der Richter offenbar in der Trainer oder sowas in der Handballmannschaft war, in der Geliebte von Gustl Bollerts Frau auch spielte. Es gab dann noch so ein paar Merkwürdigkeiten. Jedenfalls verschwand der Mann für 7 Jahre in der Psychiatrie. Es nennt sich Maßregelverzug. Das ist neben den eigentlichen Strafen, gibt es seit dem Dritten Reich. Auch da sollte man mal drüber nachdenken, ob das nicht vielleicht ein Grund wäre, noch mal genauer hinzugucken. Gibt es seit dem Dritten Reich bei uns den sogenannten Maßregelverzug. Wenn einer also nicht so wirklich beispielsweise schuldfähig ist, dann kann man ihn in den Maßregelvollzug packen. Im Grunde ist das schlimmer als die Strafe, weil die Strafe ist irgendwann vorbei und dann kommst du wieder raus, wenn du tatsächlich im Knast sitzen musst. Beim Maßregelvollzug ist alles möglich. Und wir glauben, Wilfried und ich glauben, dass Gustl Mollat ganz gewiss kein Einzelfall ist. Ich kenne ja nun den Anwalt, das ist der Kollege Dr. Strate, der maßgeblich am Ende dabei mitgeholfen hat, Gustl Mollat wieder rauszuholen. Wenn man den mal fragen würde, ich habe ja mit ihm gesprochen, Gustl Mollat ist kein Einzelfall. Also die Leute,
Krass.
die, ja, die Leute, die was über die Justiz und deren katastrophalen Zustand, und das ist nicht im Ansatz übertrieben, die was darüber gesagt haben und sagen können, das sind Leute, die in der Regel nicht mehr dabei sind. Bossi zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ein berühmter Strafverteidiger, Rolf Bossi, der hat dann auch mal irgendwann ein Buch geschrieben, ein sehr großartiges Buch über den Zustand der Justiz im Dritten Reich, ist von Professor Ingo Müller. Furchtbare Juristen heißt das. Ich habe das, während ich mit dem Ausschuss angefangen habe, die ganze Zeit gelesen und dachte, ach du Scheiße, die Geschichte wiederholt sich tatsächlich.
Krass.
Ja, dann gibt es ein Buch von Kachelmann. Er hat eine Menge Bücher genannt. Kachelmann, der Wetterfrosch, der auch
Naja.
mal wohl böse, böse zu Unrecht vom Pferd geschossen wurde. Ein ganz großer Bereich, wo die Justiz in weitesten Teilen versagt, ist das, was Wilfried Schmitz als staatliche Kindeswohlgefährdung bezeichnet. Ein weiteres tolles Buch, das habe ich auch mal ansatzweise gelesen, von Norbert Blüm. Ich hatte da noch mit Norbert Blüm gesprochen, weil ich ihn in eine Vorlesung von mir holen wollte. Das ist Einspruch, auch sehr gut. Dann gibt es den berühmten Sachsensumpf. Da sind Richter und Staatsanwälte in irgendwelche kinderpornografischen Sachen verwickelt gewesen. Dann wurde dann der Mantel des Schweigens drüber gelegt. Ja, also das letzte und vielleicht aktuell bedrückendste Beispiel, was zeigt, wie kaputt die Justiz ist, ist das Vorgehen gegenüber dem Weimarer Richter Christian Detmar, der einfach nur seinen Job gemacht hat, per Sachverständigengutachten festgestellt hat, dass das, was mit den Kindern gemacht wurde in einer bestimmten Schule, Gesetz, also erstens ohne faktische Grundlage war, zweitens hochgefährlich war und damit gesetzwidrig war. Und dann hat das verboten. Dann, wir erinnern uns alle, dann wurden ein paar Wochen später, wurde von seinen eigenen Kollegen, von den eigenen Kollegen aus der Justiz, die natürlich politisch angeschoben wurden von irgendeinem grünen Menschen, wurde bei ihm eine Durchsuchung und Beschlagnahme gemacht. Aber damit das auch wirklich zündet, die Message, wurde das Gleiche bei den drei Sachverständigen gemacht. Jetzt übrigens weiß ich gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, Roger. Eine der Sachverständige war ja Professor Ulrike Kämmerer. Die war diejenige, die über den PCR-Test was geschrieben hat. Bei ihr wurde ja auch eine Durchsuchung und Beschlagnahme gemacht, aber nicht als Beschuldigte. Sie war ja gar nicht beschuldigt, sie war nur Zeugin in dem Verfahren, sie war sachverständige Zeuge. Das wurde alles nur benutzt, um eine Message zu senden, nämlich Achtung Justiz und jeder, der mit der Justiz zusammenarbeitet, wenn die Justiz nicht auf Linie der Bundesregierung beziehungsweise der Strippenzieher der Bundesregierung ist, also Bill Gates und Co., wie wir inzwischen verkürzt sagen können, dem droht genau das Gleiche. Gegen Ulrike Kämmerer und die beiden anderen Sachverständigen wurden genau die gleichen Maßnahmen durchgezogen, aber sie waren nicht Beschuldigte, sie waren nur Zeugen. Das war ganz klar nur eine Einschüchterungsnummer. Irgendein Schmierlappen von der Mainpost jetzt hat dann Ulrike versucht, in den Zusammenhang mit dieser vermutlich geisteskranken oder ich weiß es nicht, mit diesem Angriff eines Menschen, der keine Maske tragen wollte, auf dem Tankwart. Das war ja, glaube ich, ein
Ja,
Tötungsfall, das irgendwie in Zusammenhang zu bringen, wie die Schmierlappen das eben machen. Ne? Uiuiui, da wurde weh, weil gegen sie ermittelt wurde. Nein, es wurde nicht gegen sie ermittelt. Es wurde nur bei ihr eine Durchsuchung und Beschlagnahme durchgeführt. Aber wir müssen schon damit rechnen, dass diese Schmierlappen von Naja, es hat keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Wir müssen damit rechnen, dass die versuchen, uns in die Nähe von Terroristen zu
Ja.
drehen, weil ihnen ja wegen ihrer amöbenhaften Zustände nicht mehr einfällt als rechts, rechts, Nazi, Nazi. Und die argumentative Auseinandersetzung, da fehlt es ja leider an allen Ecken und Kanten. Tja, also Wilfried hat nochmal gesagt, wo sind eigentlich die ganzen Kollegen? Wo ist die Anwaltskammer? Wo sind die ganzen Zeitschriften, die hier was schreiben könnten? Passiert nichts. Ja, das ist der Grund, ich kann das nur noch mal wiederholen, warum ich hier wild am Telefonieren bin. Wir bauen jetzt gerade eine wirkliche internationale, ein Tribunal auf. Das wird erstmal wahrscheinlich ein Show- oder Mock-Trial sein. Das ist der Grund, warum ich von Anfang an gesagt habe, auf die deutsche Justiz kann man sich nicht verlassen. Konnte man sich noch nie verlassen und jetzt schon mal erst recht nicht. Sondern die brauchen den Tritt aus den USA, aus Kanada, Australien, aus irgendeinem der angloamerikanischen Länder, vielleicht auch aus Indien. Dann werden die machen, was der Führer befiehlt, weil die immer machen, was der Führer befiehlt. Dann haben wir uns Colin Meyer angehört. Das war der Journalist, der was zu dieser Pia Lamberti, die mir gar nichts gesagt hat, ermittelt hat. Die taucht tatsächlich, ich habe hinterher mal nachgeguckt, die taucht tatsächlich bei allen möglichen Sendungen auf, wenn es darum geht, Kritiker der Maßnahmen, bloße Kritiker der Maßnahmen als rechts, rechts, Nazi, Nazi zu beschimpfen, als gewaltbereite Verschwörungstheoretiker. Sie versucht ihr Bestes zu tun, wohl in Zusammenarbeit mit einem gewissen Professor Butter, der mir auch nichts sagt. Die versuchen, die Kritiker der Maßnahmen zu pathologisieren, versuchen also, die Leute irgendwie als krankhaft und als ja, verschwörungstheoretische Wahnsinnige darzustellen. Wer der Wahnsinnige ist, wird sich ja noch zeigen. Und am Ende wird es ja auch eine gerichtliche Aufarbeitung geben. Das gibt es so oder so. Davon wird niemand ausgenommen werden, auch solche Leute nicht, auch nicht diese Schmierlappen, die letzten Endes durch ihr Verhalten, durch ihr Schreiben im Tagesspiegel, im Spiegel dafür sorgen, dass weitere Menschen in große Gefahr kommen oder getötet werden durch die Impfung. Das ist Beihilfe. Das
Ja.
ist Beihilfe. Da werden wir strafrechtlich hinterher sein, da werden wir zivilrechtlich hinterher
Du,
sein.
ich hab noch tolle News aus der Schweiz. Also tolle News ist natürlich ironisch gemeint. Jetzt gibt es neuerdings 50 Franken zu verdienen, wenn du jemand überzeugst, dieses Genexperiment zu nehmen.
Oh, super. Das ist ja ein guter Tarif. Also es ist auf jeden Fall, da kannst du ja schon mehrere Bratwürste für kaufen und mehrere Big Macs. Dann lohnt sich's ja richtig.
Lass uns mal vorstellen. Hey, jetzt rein theoretisch. Du überredest jemand, du kassierst die 50 Franken und wenn du wirklich die Arschkarte gezogen hast, ist er in 2, 3 Wochen nicht mehr unter uns. Dann will ich dann schauen, was dann passiert.
Ja,
Und unser
das
Bundesrat hat
wird sich.
fertig. Also ich bin jetzt froh. Jetzt habe ich auch im Schmierblatt Blick die Kommentare mal gelesen. Die haben sowas von die Schnauze voll. Auch die sagen jetzt wirklich, jetzt merken langsam auch die Geimpfte, dass sie verarscht worden sind. Weil wenn du natürlich als Bundesrat plötzlich 50 Franken geben musst, für jemanden zu überreden, da merkt jetzt auch der Letzte, hey Leute, das stimmt was nicht. Also das
Das ist eine interessante Beobachtung. Ich habe vor kurzem einen früheren Studenten von mir getroffen, der ist jetzt Anwalt, und der sagte mir: Mensch, ja, es ist schon bedrückend zu sehen, dass sehr viele Leute, von denen er geglaubt hat, die bleiben standhaft, dann doch umgefallen sind und sich diese Jabs geben lassen haben, weil sie gesagt haben: Oh Mann, das ist zu nervig mit den Tests und ich will doch mal wieder reisen und so. Ja, schlicht, weil sie eben die Informationen nicht haben, die sie eigentlich haben müssen. So dass wir auch da sagen müssen, dass was da mit denen gemacht wurde, ist und bleibt Körperverletzung, weil deren Einwilligung ist nicht wirksam, weil es fehlt die entsprechende Information, die Aufklärung. Deswegen heißt es ja Einwilligung nach Aufklärung. Wenn die Aufklärung fehlt, dann ist Schluss. Jedenfalls sagt er, demgegenüber ist aber außerdem zu beobachten, dass sehr viele Menschen, die inzwischen geimpft worden sind, in Anführungsstrichen, sagen, Nummer 3 kommt nicht in Frage. Und schon gar nicht alle 6 Monate, so wie das jetzt offenbar der Plan ist. Nicht offenbar, sondern wir wissen es, weil uns einer meiner Mandanten das bestätigt hat, dass der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses ihm das schon im Oktober des letzten Jahres gesagt hat. Erwin Rüttel heißt der, alle 6 Monate. Und genau das läuft jetzt in Israel, alle 6 Monate. Wenn du nicht mitmachst, giltst du plötzlich als ungeimpft. Aber da kommen wir gleich noch zu. Also, was der Colin Meyer, mit dem Viviane und ich später noch mal sehr lange telefoniert haben, sonst noch so rausgefunden hat, ist, dass die Frau offenbar vor sich hin promoviert und dabei eine Doppelförderung erhält, was schon mal nicht zulässig ist, und dass sie in einem Netzwerk von faktisch bedeutungslosen Leuten unterwegs ist, die in der Wissenschaft, jedenfalls im akademischen Bereich, im richtigen akademischen Bereich, keinerlei Rolle spielen. Aber dieses Netzwerk leuchtet oder wird immer wieder in den Medien, hat sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen. Die werden also ganz offensichtlich von Bill Gates und Co. nach vorne geschoben, damit sie den Kurs, der hier von der Regierung im Auftrag oder unter Erpressung, man weiß es nicht so genau, der Gates und Schwab und Co. durchgezogen wird, damit sie diesen Kurs begleitet. Ne? Aber man muss sie, ich habe dann doch mal reingehört, man muss sich anhören, was sie zu sagen haben. Das ist einfach nur dummes Geblubber. Da ist absolut nichts dahinter. Mit wissenschaftlicher Argumentation hat das gar nichts zu tun, sondern es ist einfach nur das dunkeldreuende, uiuiui, sind alles gewaltbereite Verschwörungstheoretiker, oh. Mehr kommt da nicht. Ne?
Aber der
Das ist auch der Grund.
außer der Klauterbach, der sagt immer was
Ja,
Gescheites.
deswegen wird er jetzt ja auch Gesundheitsminister.
Oh Gott, ich habe mit
Ja.
jedem gesprochen, der kennt sich da in der Medizin ein bisschen aus. Das wäre wirklich ein absolutes No-Go, wenn der Gesundheitsminister wird. Also dann ist
Ja.
Deutschland am Ende. Oh
Ja, aber
je,
erstmal wird es eine Weile dauern, bis sie überhaupt eine Koalition gebildet haben. Und das ist genau der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen als Alternative dastehen. Denn wenn das implodiert und wenn nichts passiert, so wie in anderen europäischen Ländern wahrscheinlich auch, vielleicht sogar gezielt eine Implosion herbeigeführt wird der Regierung, dann muss jemand in der Lage sein zu übernehmen, der fachkompetent ist und der stark genug ist zu übernehmen. Als Partei erstmal, aber irgendwann wird sich das Ganze vielleicht in was ganz anderes entwickeln. Weil wenn das nicht geschieht, dann geht ja deren Plan auf und der Plan ist über das Projekt HERA, Health Emergency Response Agency, auch so ein Fantasiebegriff, der irgendwie cool klingt, wieder Brechstange Gesundheit. Über diese Health Emergency Response Agency wollen sie ja eine erste kleine Weltregierung einrichten und das soll dann ausgerechnet unter der ebenfalls von Herrn Schwab graduierten Ursula von der Leyen passiert. Ja, die gehört auch zu den Global Young Leaders oder Young Global Leaders oder wie auch immer diese
Ja.
Fantasienummer da heißt. Deswegen sagen wir gucken rein. Wir beleuchten das alles. Wir werden dafür sorgen, dass all diese Fakten bekannt sind und bekannt bleiben. Insbesondere auch, dass bis zum Herbst, also bis Ende Oktober, Ende diesen Monats, Anfang November, wenn also die echte Grippesaison, die Erkältungssaison beginnt, dann muss sichergestellt sein, dass bis dahin in den Köpfen der Menschen noch vorhanden ist die Information, dass hier sehr viele Menschen geimpft sind. Und dass man immer genau hingucken muss, wer kriegt denn jetzt gesundheitliche Probleme, die Geimpften oder die Ungeimpften? Aber da kommen wir
Ja,
gleich noch drauf.
das wird auch noch spannend. Das ist unglaublich, was da
Das
abgeht.
wird sehr spannend, ja. Ja, Wolfgang hat da noch was, ich glaube, das geschah auf Hinweis von etlichen Zuschauern, was zu den Impfnebenfolgen gesagt, insbesondere zu dem sogenannten Aspirieren. Aspirieren ist, wenn du irgendwas injizierst, in diesem Fall geht es ja um Impfungen, dann sollst du normalerweise ein bisschen, wenn du reingestochen hast, ein bisschen wieder zurückziehen, um zu sehen, hast du nicht vielleicht eine Vene getroffen, kommt da Blut wieder mit raus. Und dann musst du das, dann darfst du es eben nicht weitermachen. Denn wir erinnern uns, das, was hier wirklich gefährlich ist an dem sogenannten Virus, was immer es für eins ist, das ist dieses Spike-Protein. Das ist schwer giftig. Auch wenn jetzt in der Zwischenzeit Leute behaupten, es sei doch alles gar nicht so schlimm, dann muss man dieselben Leute nur daran erinnern, dass sie ja, bevor die Impfung begann, genau auf dieses Spike-Protein als das Gefährliche an dem Virus hingewiesen haben und gesagt haben, und genau dagegen brauchen wir eine Impfung. Ja, also wenn Sie vorher das Ganze für einen Giftstoff gehalten haben, dann macht es wenig Sinn, jetzt zu sagen, jetzt ist es keiner mehr.
Aber es bleibt aber nur bei der Einstichstelle, das ist ja kein Problem.
Ja, völlig irre. Also Wolfgang sagt, das ist eigentlich immer gemacht worden, dieses Aspirieren. Es gibt keinen wissenschaftlichen Grund, warum WHO und RKI, die ja immer im Gleichschritt unterwegs sind, jetzt plötzlich sagen, brauchen wir nicht mehr. Das ist ungefähr so wie damals, als sie gesagt haben, wieso, wir müssen doch keine Obduktionen durchführen. Wir müssen doch gar nicht feststellen, woran die Leute wirklich gestorben sind. In 5 bis 10% aller Fälle, sagt er, trifft man eben doch aus Versehen eine Vene und durch das Aspirieren kann man das verhindern. Wenn man das also weglässt, dann könnte das in 5 bis 10% der Fälle zu Herzrhythmusstörungen führen, weil wir wissen ja, das ist eines der Probleme, wenn du das, was normalerweise hier abgefangen wird, direkt in den Körper injizierst und das kommt in die Blutbahn, dann ist eine der typischen Nebenwirkungen, diese ganzen Thrombenbildungen, die ganzen Entzündungen, eben auch Myokarditis. Und Herzrhythmusstörungen gehören auch dazu. Er sagt, es ist ein völliger Wahnsinn, dass nach der neuesten Definition, die kommen ja immer mit neuen Definitionen an, der WHO und der EMA, alles, was innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung passiert, als Folge bei einem Ungeimpften angesehen wird. Wir sind ja inzwischen noch einen Schritt weiter. Ich versuche mal den Pfarrer zu finden, der sich darüber aufgeregt hat. Inzwischen sind sie noch einen Schritt weiter, haben gesagt, wer Symptome hat, wer also krank ist mit Symptomen, der ist definitiv ungeimpft. Und wer keine hat, der ist geimpft. Also, das weiß ich nicht, ob man das einem
Man könnte
dreijährigen Kindergarten beibringen
auch
kann.
würfeln, das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, also,
Also
ja,
einfach
so ist
nochmal,
das.
einfach für die Leute, die jetzt das noch nicht ganz verstanden haben. Ich bekomme gestern einfach rein hypothetisch die zweite Spritze, gehe dann in ein Spital, weil ich ein Problem habe, habe dann ein größeres Problem und sterbe. Das würde aber heißen, mein Status ist nicht geimpft. Das heißt, ich bin ungeimpft in ein Spital. Wenn ich noch mehr ein bisschen Pech habe und ich habe noch einen PCR-Test bekommen, den bekommen wir als Willkommensgeschenk. Und wir wissen ja, dass ja die PCR-Test für die Tonne ist. Dann bist du positiv, weil die CT-Werte ist ja meistens zwischen 35 und 45, wo wir eigentlich bei 25 sein sollten. Dann hast du ein ungeimpfter Coronatoter.
Ja, das ist interessant, aber bisher habe ich gedacht, dass man sowas vielleicht einem Dreijährigen erklären kann, aber offenbar gehen die davon aus, dass die Masse der Bevölkerung selbst diesen absolut offensichtlichen Stuss noch für bare Münze nimmt. Aber es tut sich was, es tut sich was. Also deswegen, es sind immer mehr Leute, die zwar einmal mitgemacht haben, aber jetzt nicht mehr mitmachen wollen. Ja, Wolfgang hat dann noch genauer erklärt, was passiert denn, wenn das tatsächlich in irgendeine Vene aus Versehen oder in die Blutbahn gerät. Also das, was nicht im Herzen hängen bleibt und dafür Probleme sorgt, das bleibt dann in der Lunge hängen. Und da gibt es dann richtige Probleme. Die Menschen kriegen dann schlechter Luft. Die Lunge, sagt er dann, ist ein Luxusorgan. Man kann auch mit einer halben Lunge weitermachen. Aber wenn sehr viele dieser Veränderungen, dadurch, dass da was in die Blutbahn kommt und am Ende in der Lunge landet, geschehen, dann nutzt das auch nichts mehr, dass man da ein Luxusorgan hat. Dann kann man vielleicht sagen, okay, dann komme ich mit einer halben Lunge noch zurecht, aber irgendwann ist auch die halbe Lunge dann nicht mehr so richtig brauchbar. Also die Gefahr, die daraus hervorgeht, dass man dieses Aspirieren einfach sein lässt, die ist schon reichlich groß. Die Lunge ist dann jedenfalls auf Dauer kaputt, denn das ist eins der Organe, was ich nicht selbst generieren kann. Er sagt dann aber, es gibt natürlich auch da Hilfe, aber nur Hilfe, keine Heilung, und zwar mit einem weiteren Medikament, ausgerechnet von Pfizer. Und das ist Viagra. Das erweitert nämlich die Lungengefäße. Also lässt du dir per Impfstoff die Lunge erstmal kaputt machen und dann sagst du, aber macht ja
Ich
nichts.
hab da was.
Also. Es ist wirklich, es ist ein Gruselkabinett in Wahrheit,
Das
ne? Also man kann da gar nicht wirklich drüber lachen, aber
ist
so ist die Realität und wenn man da nicht drüber lacht, dann wird man verrückt. Also lachen wir lieber ein bisschen.
ja. Das ist der Galgenhumor, den dürfen wir nicht verlieren, sonst geht es ja gar nicht mehr.
Also nochmal hat er betont, diese Spikes sind toxisch. Also das, was normalerweise völlig problemlos hier von einem gesunden Immunsystem, von einem intakten Immunsystem abgefangen wird, das sollte man nicht hier rein injizieren, weil da führt es zu massiven Problemen. Wir werden da gleich noch ein bisschen mehr zu hören. Dann hat Wolfgang sich nochmal zur Wirksamkeit der Impfstoffe, der sogenannten Impfstoffe geäußert. Wir wissen, eigentlich müsste es für ein neues Medikament, bevor es zugelassen wird, eine medizinische Studie geben, eine wissenschaftliche Studie. Die besteht aus der Präklinik, aus Tierversuchen und aus den Versuchen am Menschen. Und im Rahmen der Versuche am Menschen wird dann, werden zwei Dinge getestet. Erstens, ist es wirksam? Und zweitens, ist es gefährlich? Hat es Nebenwirkungen? Und hier wird ja immer damit geworben von BioNTech, Pfizer, es hat 95% Wirksamkeit. Das stimmt aber nicht. Das ist die relative Risk Reduction. Man muss aber gucken auf die Absolute Risk Reduction. Und da sehen wir dann plötzlich, dass es fast gar keine Wirksamkeit hat, nämlich bei 0,85% liegt. Und das hat er nochmal ausgeführt. Man muss 152, wir kommen da gleich nochmal genauer dazu, wenn ich über Byron Bridle rede, der sich kaum noch eingekriegt hat, ein Professor aus Kanada. Man muss 142 oder 152, ich kann mein Gekrakel nicht mehr lesen, ich glaube, es sind 142 Menschen, muss man impfen und damit gefährden, um einen zu retten. Und so landet man dann bei der absoluten Risk, bei der Absolute Risk Reduction, und die beträgt 0,85%. Die Israelis sagen, faktisch hat das Zeug überhaupt keine Wirkung, es sei denn, man geht davon aus, dass es vielleicht ein paar Tage lang eine Wirkung hat. Und dann kommt dieses Waning, dieses Nachlassen. Und deswegen ist natürlich ganz dringend erforderlich, dass man den dritten Schuss kriegt. Und in Israel jetzt alle 6 Monate. Krass. Also, wem da nicht ein Christbaum aufgeht. Denn was ist denn, was ist denn der Schluss, den man daraus ziehen muss? Warum muss ich denn jetzt alle 6 Monate geimpft werden? Ja, weil die ersten Impfungen völlig unwirksam sind. Und warum sollen die nächsten wirksamer sein?
Und russisches Roulette hast du auch noch.
Russisches Roulette, da kommen wir auch gleich noch drauf. Das hat John O'Looney, das ist der Bestatter aus England, mit dem wir gesprochen haben. Das hat der uns in dieser Form schon ganz gut erklärt. Ja.
Sprichst du das auch noch an wegen der neuen Aussage von Drosten, dass die normalen Menschen, die diese Virus durchgelebt haben, bis zu einem Jahr jetzt safe sind oder sogar länger? Hast du das auch gelesen?
Ich habe davon gehört, aber das musst du erklären. Du hast das besser drauf als ich.
Nein, ich habe es nur gelesen. Ich möchte mit Katrin noch eine Spezialsendung machen. Der hat tatsächlich rausgelassen, dass sie die Sachen, wo sie herausgefunden haben, sie müssen die korrigieren. Und es scheint so zu sein, dass jemand, der als genesen ist, der diese Infektion durchgemacht hat, weil mehr als 80% der Menschen spüren ja nichts oder nur sehr, sehr milde Verläufe. Das ist auch etwas, was auch gar nicht mehr genannt wird, weil ich behaupte, wenn man das testen würde, hätten wir einen extremen Herdenimmunität jetzt schon. Aber das ist ein anderes Thema. Und dass die mindestens ein Jahr gleichzusetzen sind wie jemand, der dieses Genexperiment bekommt. Das müssen wir uns mal vorstellen. Also theoretisch müsstest du zum Arzt gehen und du müsstest dein Blut kontrollieren lassen. Vielleicht hast du schon Antikörper und sagen, hey Leute, ich bin genesen und ein Jahr mindestens könnte mich in die Schuhe blasen. Also
die Tatsache ist, dass diese natürliche Immunität wesentlich länger hält.
Ja,
eine ganze Generation.
Da gibt es ja Studien.
Ja, es ist wirksamer und es hält länger an als jede durch Impfung herbeigeführte Immunität. Wobei wir hier wirklich immer im Kopf behalten müssen, 0,85% Wirksamkeit in Wahrheit. Ne? Also du hast es eben gesagt schon, das ist ein Genexperiment. Wolfgang hat das auch nochmal betont, diese Impfung ist eine Gentherapie. Hier wird die Gelegenheit genutzt, unter dem Deckmantel der Pandemie gentherapeutische Experimente durchzuziehen, die man auf normale Weise niemals durchziehen könnte. Alle Gesundheitsdaten oder weitgehend sind alle unsere Gesundheitsdaten schon mit Hilfe von Jens Spahn, der das schon lange vor Corona angefangen hat, gesammelt worden, werden von einer privaten Firma namens Avato verwaltet. Da herrscht richtig Goldgräberstimmung, sagt Wolfgang. Das ist ein Riesenexperiment, insbesondere für die Datenwirtschaft und die medizinische Forschung in Anführungsstrichen. In Wahrheit, sagt er aber, ist es natürlich ein massiver Verstoß gegen den Nürnberger Kodex. Das hat auch Robert Malone, der Erfinder dieser mRNA-Technik, Impfung uns gesagt, ein massiver Verstoß gegen den Nürnberger Kodex. Sämtliche ethische Standards werden hier, medizinische ethische Standards werden mit Füßen getreten. Wolfgang war so aufgeregt, dass er gesagt hat, das ist Mengele, was hier läuft. Und ganz offen sehe ich das ganz genauso. Ja,
zur Frage. Übrigens, was ich noch sagen wollte, du bist ein ganz schlimmer Junge, weil jetzt wirst du auch schon bei LinkedIn zensiert. Also meine Live-Sendungen bei LinkedIn werden gelöscht wegen Unwahrheiten.
Wir bauen hier jetzt was Neues auf, Roger. Das machen wir mit einer großen, großen Gruppe von Leuten, sodass wir nicht mehr zensiert werden können. Aber das kommt noch. Ja, die Frage des Shedding wollte Wolfgang auch noch mal ansprechen. Wir wissen da nicht genug drüber. Es kann sehr viel von dem, was wir sehen und hören, kann einfach durch das psychische Chaos, was ja hier mit Gewalt herbeigeführt wurde, ausgelöst worden sein. Aber die Möglichkeit besteht. Da sind die ganzen Berichte von Frauen, die gar nicht geimpft worden sind, aber plötzlich mit ihren Blutungen Schwierigkeiten haben. Leute, die schon längst raus sind aus den Blutungen, Frauen, die längst raus sind in ihren 50ern sind. Das sind alles Berichte, die bisher noch nicht verifiziert worden sind. Und deswegen ist Wolfgang da sehr zurückhaltend. Er sagt aber, das kann alles sehr gut sein, nur es fehlen noch die konkreten Beweise dafür. Ja, die Kontrollbehörde PEI, die wir haben, Paul-Ehrlich-Institut, die ja eigentlich für diese Impfgeschichten zuständig ist, alles überwachen muss und dort sollen ja auch die Nebenfolgen aufgenommen werden, die ist durch und durch korrumpiert, sagt Wolfgang. Das ist institutionelle Korruption, mit der wir es zu tun haben. Und dann weist er aber auch nochmal darauf hin, dass nicht die Institute, also auch RKI, insgesamt korrupt sind, sondern die Spitzen, da wo die andere Seite, die diese Nummer hier durchzieht, ihre Vasallen installiert hat, da haben wir es mit Korruption zu tun. Wolfgang hat dann nochmal versucht, an die Personalräte zu appellieren. Tut euch zusammen, tut was für eure Belegschaft, weil sonst wird hier das Vertrauen der Bevölkerung in diese Institutionen, weil es wird ja irgendwann alles auffliegen, es ist ja dabei aufzufliegen, das wird dann bei Null liegen und dann braucht man auch diese Institutionen nicht mehr. Ja, Paul Alexander, den wir danach eigentlich hören wollten, der hat es in der Sitzung nicht geschafft. Der war dann eben am Freitag dabei. Dann haben wir Matthew Arendt gehört. Der redet immer sehr schnell. Hat am Anfang gesagt, oh, ich bemühe mich ein bisschen langsam zu reden. Aber er hat es nicht ganz hingekriegt. Der hat den Hintergrund, auch den geschichtlichen Hintergrund dessen, was wir hier erleben, beleuchtet. Erstmal hat er sich angeguckt, womit haben wir es hier jetzt gerade zu tun? Mit korrupter Wissenschaft, käufliche Wissenschaft. Und er hat den Namen Klaus Schwab nochmal in den Vordergrund gestellt, der ja sogar offen propagiert, dass alle Leute ihr Eigentum verlieren sollten. Ich stelle dann immer die Frage, wo landet es denn? Alles bei Klaus Schwab und seinen Kumpels oder wo? Und dann seien alle glücklich, wenn sie nichts mehr ihr Eigentum nennen
Ja,
können.
genau.
Ja, die Davos-Crowd, die sieht er auch als die Hauptverantwortlichen an. Also diese ungeheure im wahrsten Sinne des Wortes Mischung aus Politik und Wirtschaft, wobei wir schon sehen müssen, das ist die Konzernwirtschaft, die sich hier die Politik unter den Nagel gerissen hat. Wir brauchen wahrscheinlich, und er sagt, merkwürdig, jetzt sind sie dabei und haben ein merkwürdiges Problem kreiert. Das ist jetzt eine Mischung aus der Climate Crisis und Covid. Wahrscheinlich soll jetzt die Climate Crisis und der Lockdown fürs Klima folgen. Wobei, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht mehr. Ich glaube, damit kommen die gar nicht mehr durch, weil jetzt schon so viele Zweifel da sind.
Jetzt haben sie doch
Das
einen neuen,
Ganze
jetzt kommt
wurde
doch
noch
ein
ein
neuer
bisschen zensiert.
Virus. Haben doch ein
Ja.
neuer Virus jetzt kommt. Das ist doch die nächste Geschichte. Wollen Sie jetzt, die WHO hat einen neuen Virus auch verkündet vor 2, 3 Wochen. Das ist
Ja.
der, weil wenn jetzt natürlich mit Covid-19 nicht mehr funktioniert, die Angstgeschichte, dann müssen Sie was Neues erfinden, sonst geht das nicht mehr.
Ja, ja, ja. Ja, also eigentlich sagte er, wäre es ins, und das ist der Hintergrund, die ganze Finanzkrise, die wir ja in 2008, 2009 schon mal erlebt haben, diese Finanzkrise, die brodelt schon die ganze Zeit. Und weil es in 2019, also eigentlich hätten wir in 2008, 2009 dazwischenhauen müssen, nicht nur dicke Backen machen müssen, wie das Herr Steinbrück und Frau Merkel getan haben, sondern wirklich den Worten auch Taten folgen lassen müssen. Nur hätten wir damals schon gewusst, was wir heute wissen, dann hätten wir es auch durchgezogen. Dann wären wir als Bevölkerung, nicht nur wir in Deutschland, ihr in der Schweiz, die Österreicher, die Franzosen, die Italiener, dann wären wir aufgestanden. Da hätten wir gesagt, hey, nicht nur dicke Backen, sondern holt die Leute, die uns hier beklaut haben, die uns diese Finanz- und Wirtschaftskrise beschert haben. Also in 2000, wir haben es aber weiterlaufen lassen, wir haben uns nicht gewehrt und dann ist es in 2019, gab es wohl wieder einen kurz vorm Financial Meltdown, waren wir im August 2019, sagt Matthew Arendt. Und deswegen brauchten die jetzt eine globale Covid-Krise, um davon abzulenken. Ich habe hier ein paar Zahlen aufgeschrieben, 708 Billionen Dollar. Ehrlich gesagt, kann ich das nicht mehr so richtig zuordnen. Ach so, sind insgesamt benutzt worden, um die Finanzkrise zu lösen, also Geld gedruckt worden ist da. Dass das nicht gut gehen kann, das weiß man. Ja? Also wenn man kommt ja immer mit diesem berühmten Beispiel der schwäbischen Hausfrau, wenn die 1000 Euro im Monat hat, und gibt aber 5.000 im Monat aus, das kann nicht gut gehen. Auch nicht, wenn sie sich 4.000 Euro davon in Geld drucken lässt, in ihrem eigenen Keller oder so. Das kann einfach nicht gut gehen. Ja, er hat sich dann die America's Fire Economy, das ist interessant. Fire Economy, was heißt denn das? Fire steht für Finance, Insurance und Real Estate. Das ist die Wirtschaft, die in den USA den Ton angegeben hat, die letzten, sagen wir mal, 20, vielleicht sogar 30 Jahre. Nicht mehr Agrarwirtschaft, nicht mehr Manufacturing, sondern das. Da sind, ich glaube, wie war das, 70% der Wirtschaft haben sich auf diesen Kram, der nichts produziert, nichts herstellt, reine Spekulation ist. Ja, mehr ist das nicht. 70% hat sich darauf konzentriert. 1971 gab es noch 22% Manufacturing, also Herstellung, Produktion. Inzwischen ist die Fire Economy, die damals, ich weiß nicht, da kann ich wieder nicht lesen, hat sich jedenfalls verdoppelt. Wir haben diese Zahlen schon ein paar Mal gehört. Employment, also die Arbeitnehmer 1970. Oder nee, in 1840 gab es 70% in der Agrarwirtschaft. Gut, das macht Sinn. Ne? 1840, 70% Agrarwirtschaft macht Sinn. 10% Industrie, 20% Dienstleistungen, Services. 1970 waren es nur noch 8% in der Agrarwirtschaft. Und in den anderen Bereichen, insbesondere dann in der Fire Economy, waren wir dann so bei 40%. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei 70%, habe ich eben gesagt. Ja. Dieses Chaos, was durch diese völlig fehlgeleitete, ja, wirtschaftliche Aktivität verursacht worden ist, ist schon in den 80ern ein bisschen deutlicher geworden. Damals gab es einen Finanzminister namens Paul Volcker, Volcker geschrieben, in den USA. Der hat weil es da eine galoppierende Inflation gab, hat er die Interest Rates hochgeschossen. Da ist ein großer Teil des Mittelstandes praktisch erledigt worden. Schon damals. 1987 gab es schon wieder, da erinnere ich mich noch. Ich habe da noch für die Deutsche Bank gearbeitet. Da standen wir wieder kurz vor einem Kollaps, vor einem finanziellen Kollaps. Dann kam Greenspan, das war dann der neue Chef der Fed. Und der sagte, ach, da kommen wir raus, lass uns einfach mal spekulieren. Und da sind dann so richtig, ist dann so richtig diese Fire Economy in Gang gekommen. 4 Trillion Dollars für Infrastructure, also 4 Billionen Dollar ist für Infrastruktur ausgegeben worden. Aber irgendwas ist da schiefgegangen. Ich kann es nicht mehr lesen. Meine eigene Schrift ist leider Schrott hier. Da ist irgendwas ganz und gar schiefgegangen, weil das hätte ja eigentlich funktionieren müssen. Nee, hätte man ausgeben müssen. Hätte man ausgeben müssen. Nur um den Zustand zu erhalten. Nicht um ihn zu verbessern, zu erhalten.
Ja.
Ist nicht passiert, sondern es ist alles in spekulative Geschäfte gelaufen. Es blieb alles beim Alten. Es basierte weiterhin die Wirtschaft auf dem Schmiermittel Öl. Kissinger sagt, er ist einer der Hauptmentoren hinter auch Klaus Schwab. Ja, und jetzt kommen wir langsam in die geschichtlichen Hintergründe. Die fand ich schon ziemlich cool. Ach so, einen hat er noch genannt. Das war ein Berater des Präsidenten, Zbigniew Brzezinski. Der hat was von der Technotronic Era gefaselt, auch schon in den 70ern. Er wollte eine Controlled Society durch die Elite. Er wollte Surveillance über jeden einzelnen Bürger durch die Eliten. Also das ist alles nicht neu, was wir sehen. Dann gab es da einen Buchautor in Huntington, ich glaube Samuel Huntington heißt der, 1975 hat er schon darüber geschrieben, dass wir den ärmeren Menschen beibringen müssen, dass sie ihre Gürtel enger schnallen müssen. Diese Sprüche kennen wir ja schon. Ne? Die Ärmeren haben die Gürtel immer enger geschnallt, während immer mehr Geld nach oben gekommen ist. Ja. Die Leute, die die Forderung nach dem enger Schnallen der Gürtel gestellt haben, sind diejenigen, die gleichzeitig damit richtig viel Geld verdient haben.
Absolut. Habe ich eine gute Zusammenfassung von diesem Bild? Man sieht es jetzt gerade. Es begann als Kampf gegen eine Pandemie, um die Menschen zu schützen. Es wurde ein Kampf gegen die Menschen, um die Pandemie zu schützen. Hat was, ja?
So kann man es sagen. So kann man es sagen. Ja, ich will es ein bisschen verkürzen, weil das ist sehr lang, was er erzählt hat, obwohl es toll ist. Und wenn man ihm zuhört, erkennt man, dass dieses Spiel, was hier jetzt gerade abläuft, geschichtlich weit zurückgeht, mindestens in die Zeit nach dem Krieg. Aber das hat er uns beim ersten Mal schon erzählt, auch vor dem Krieg ist ja schon vieles passiert. Diese Eugenikbewegung ist eben nicht von Hitler erfunden worden, sondern die British Eugenics Society war es zusammen mit den Amerikanern. Das hat Hitler dann übernommen, ist auch von denen finanziert worden. Er sagte, ja, nach dem Ersten Weltkrieg ist Deutschland in die Knie gezwungen worden. Es gab ein Total Looting of Germany. Ein Total Looting of Germany. 15% des Agrarlandes musste aufgegeben werden. 8.000 Lokomotiven, 225.000 Railroad Cars. 74% des Erzvorkommens oder der abbaubaren Erzvorkommen, 10% des Livestock, also der Tiere, die mussten aufgegeben werden. 132 Milliarden Goldmark mussten bezahlt werden. Das war völlig unmöglich. Und in der Situation, jetzt sind wir beim richtigen geschichtlichen Hintergrund, in der Situation ist dann irgendwann Hitler auf den Markt getreten und hat dem deutschen Volk gesagt, ich hole euch aus dieser Nummer wieder raus. Da gab es dann im Oktober 23 gab es eine Hyperinflation. Da hat er uns nochmal die alten Bilder gezeigt, wo Leute mit Schubkarren voller Geld in der Gegend rumgefahren sind, um ein Stück Brot zu kaufen. Wenn man das Geld nicht sofort ausgegeben hat, war es am nächsten Tag ja wertlos. Es ist, und davor haben die Deutschen heute noch Angst, aus gutem Grund. Die Erinnerung ist ja noch immer wach. Die Industrie ist dann kollabiert, um 50% Unemployment, auch in den USA übrigens, auf 30% gestiegen. Es gab ja dann die Weltwirtschaftskrise, Ende 29 oder 30 war das. In Deutschland gab es Short-Selling gegen die eigene deutsche Mark durch die Leute, die noch ein bisschen was hatten. Short-Selling heißt, du wettest darauf, dass die Währung zusammenkracht. Das lässt sie natürlich erst recht zusammenkrachen. Aber es gab Widerstand. Jetzt sind wir wirklich beim geschichtlichen Hintergrund. Es gab einen amerikanischen Präsidenten namens Warren Harding. Der hat gesagt, das geht so nicht mehr. Es gab in Deutschland einen General Kurt von Schleicher und einen Außenminister namens Walter Rathenau, die sich dagegen gestemmt haben, die sich versucht haben, hinter den Kulissen zu einigen, gesagt haben, das ist untragbar, was man hier an Reparationszahlungen dem deutschen Volk aufgebürdet hat. Die hatten sich schon geeinigt, alle Schulden müssen weg, wir müssen uns gegenseitig unterstützen, statt uns gegenseitig zu bekämpfen. Die hatten einen eigenen Great Reset vor, aber einen in die richtige Richtung. Und der basierte darauf, dass jedes Land seine eigene Souveränität behält. Also nichts mit Weltregierung und globalen Strukturen, sondern man hilft sich gegenseitig, man hat aber seine eigenen regionalen Strukturen. Das wäre der richtige Weg gewesen. Vieles wurde damals übrigens von Warren Harding, durch Warren Harding übernommen von Abraham Lincoln. Das ist der Präsident, der im Bürgerkrieg zu Berühmtheit gelangt ist in den USA, der dann leider erschossen worden ist, ermordet worden ist, der hatte auch schon diese Ideen der Kooperation statt Konfrontation. Ja, Rathenau wurde dann irgendwann getötet von der Operation Konsul. Die haben über 300 Leute umgelegt in der Zeit. Die haben übrigens danach weitergemacht unter Hitler als Freikorps bei Hitler. Warren Harding ist 1923 angeblich an einer Austernvergiftung gestorben. Ob das so richtig ist, bezweifelt Matthew Arrett. Der Takeover der amerikanischen Wirtschaft, und die wurde immer mehr zur wichtigsten Wirtschaft der Welt, der Takeover der amerikanischen Wirtschaft durch Big Finance, das ist das Hauptproblem, mit dem wir zu kämpfen haben. Big Finance steckt hinter Big Pharma und Big Tech. Und hinter Big Finance, da stecken eben die Leute, Rockefeller und so weiter, über die wir uns jetzt schon öfter mal unterhalten haben. Es gab eine riesige Bubble in den USA. Und trotzdem wurden immer noch gigantische sogenannte Broker-Call-Loans rausgegeben. So viele Loans wurden rausgegeben, dass ein Teil der Wirtschaft oder ein großer Teil der Wirtschaft davon abhängig war. Und diese ganzen Privatbankendarlehen, die dann diese Broker-Call-Loans rausgegeben haben, alle gleichzeitig zurückgefordert. Und damit war dann alles im Eimer. 4 Jahre Schocktherapie. 70% der industriellen, wir sprechen jetzt von den USA, industriellen Kapazitäten ist zusammengebrochen. 70%. Die Agrarpreise sind zusammengebrochen. Die Herstellung war teurer als der Verkauf am Ende. Viele Leben wurden verloren. Viele Existenzen wurden vernichtet. Und dann kam einer, der gesagt hat, so geht's nicht mehr weiter. Und das war der legendäre Präsident Franklin Delano Roosevelt. Der sah das alles. Der sah, dass die Wall Street die Kontrolle hatte. Die Wall Street, also private Banker, wir erinnern uns, die Fed ist eine private Gründung von privaten Bankern, von den Reichsten. Der sah, dass die Wall Street die gesamte Wirtschaft in einem Würgegriff hat und hat die in einem, die, die, der sah die Wall Street, also die Banken auf der Wall Street als die Spinne im Netz. Gleichzeitig gab es den Kurt von Schleicher, der in Deutschland 1932 ja, rausgeworfen wurde aus seinen Positionen. Dann gab es die legendäre, nee, legendär darf man nicht sagen, die berüchtigte Nacht der langen Messer. Da hat Hitler dann einiges an Leuten, mit denen er nicht mehr so richtig einverstanden war, umbringen lassen, unter anderem auch Kurt von Schleicher. Aber in dieser Zeit ging Franklin Delano Roosevelt, FDR, in den Krieg gegen diesen in London und an der Wall Street ausgedachten Great Reset. Schon damals, dieselben Leute wie heute, schon damals. Er hat 1923 eine große Rede gehalten. Ich habe Ausschnitte davon mir angehört. Matthew Arrett hat einen Teil davon vorgelesen. Das war wirklich interessant. Ja, und er wollte jedenfalls wollte er die Vereinigten Staaten raushalten aus diesem Great Reset, den sich in England die Leute ausgedacht haben, zusammen mit der Wall Street. Wir machen das nicht mit, hat er gesagt. Erstmal müssen wir alles heilen und wir müssen weiterhin unsere Souveränitäten behalten, unsere einzelnen Länder. Und dann sehen wir weiter. Aber wir machen bei diesem Great Reset, der damals in der gleichen Form beabsichtigt war wie heute, erinnerst dich an die Zitate, die ich vorhin genannt habe, dann hat er, um das Ganze auszuhebeln, die FDIC gegründet. Das ist diese Federal Deposit Insurance Versicherung für Einlagen. Bei uns in Deutschland. Ich habe die genaue Zahl in den USA nicht im Kopf, aber bei uns in Deutschland, wenn du Geld einlegst, also Geld als Sparanlagen oder sowas bei einer Bank gibst, bist du bis 100.000 Euro bist du versichert. Mal sehen, wie lange das noch hält. Und das hat er in den USA eingeführt. Er hat auch diesen berühmten Glass-Steagall Act eingeführt. Danach hatte man eine Trennung der Privatbanken von den Investmentbanken, sodass die Investmentbanken, vorher gab es diese Trennung nicht mehr mit dem Geld der privaten Anleger spekulieren konnten. Das hat nämlich bei dem Crash 1929 dazu geführt, dass die Banken in ihrem Wahn alles auf Rot oder Schwarz zu setzen, um was anderes geht es dabei nicht bei dieser Spekulation, dass sie da auch auf das Geld ihrer Einleger zurückgegriffen haben. Er hat die Bankruptcy, also die Insolvenzen neu organisiert. Er hat die SEC gegründet, die Wall Street überwacht. Das ist Das ist eine Börsenüberwachungsbehörde. Ja, er hat jedenfalls die Fed in ihre Schranken verwiesen und hat auch so etwas wie Protektionismus aufgebaut, weil er die heimische Wirtschaft stärken wollte. Der Thrust des New Deal, also das Besondere an dem New Deal war, dass von 33 bis 45 45.000 Infrastrukturprojekte, die eigentlich hätten schon viel früher durchgeführt werden müssen, die hat er durchgeführt, hat damit das Land wirklich modernisiert. Mehrere ganz große Projekte, den Hoover Dam, die meisten von uns kennen den, der ist dabei Las Vegas, den Hoover Dam hat er gebaut. Die Tennessee Valley Authority hat er gegründet. Damit ist in Tennessee die Rate derjenigen, die lesen und schreiben können, von 20% in 1932 auf 80 oder 86% in 1950
Wow.
gestiegen. Also damit hat er das Land gewaltig nach vorne gebracht. Und er hat gesagt, die Regierung, das Volk, muss der Führer und der Beurteiler all der conflicting interests sein, die es gibt, einschließlich der Interessen der Banker. Das muss die Regierung kontrollieren. Nicht die Banker dürfen das Volk kontrollieren, wie es damals gewesen ist. Dafür hat er gesorgt, dass es anders ist. Natürlich hat das auch dazu geführt, dass auch er versucht wurde, es gab Leute, die versucht haben, ihn umzubringen. Im Februar 33 gab es einen Assassination Attempt. Eine Frau hat das gesehen, hat gerade noch in letzter Sekunde die Waffe zur Seite geschlagen. Dadurch sind dann andere Leute getötet oder verletzt worden. Dann gab es einen General, Smedley Butler heißt der. Der hatte vorher für die Wall Street gearbeitet, um die Bevölkerung aufzuwiegeln, um möglichst viel Chaos zu streuen und war dann aufgefordert worden, 500.000 Veteranen aus dem Krieg zu beschaffen, die einen Sturm auf Washington anstellen sollten. Und da hat er gesagt, ich mache nicht mehr mit, ich will für diese Schweine nicht mehr arbeiten und hat die Karten auf den Tisch gelegt. Eine Riesennummer damals, ist in den Geschichtsbüchern fast gar nicht erwähnt. Und he blew the whistle, sagt Matthew Arendt. Er hat also gesagt, Jungs, ich habe euch was zu sagen. Ich lasse die ganze Drecksbande hochgehen. Das war aber sehr, sehr eng. Ne? Es ist gerade noch, weil er gesagt hat, ich mache nicht mehr mit bei diesen Schweinereien, ist dieser ja, Umsturzversuch gescheitert. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges hatten sehr viele Feinde von FDR, von Franklin Roosevelt, aufgegeben, weil er einfach zu gut gewesen ist und er meint es auch wirklich ernst. Der hat sich also nicht selber bereichert oder irgendwie versucht, für sich und seine Kumpels was rauszuschlagen, sondern ihm ging es wirklich ums Volk. Aber dann schlugen sie wieder zu, seine Feinde, weil Hitler, den sie eigentlich geglaubt haben, unter Kontrolle zu haben, weil sie haben ihn ja bezahlt, ne? IBM und die anderen haben Hitler viel, viel Kohle gegeben, damit er auch insbesondere den Genozid, die Genozidziele, die diese Bande zusammen mit der British Eugenics Society oder wie die hießen, versucht haben durchzuziehen, haben sie ihn bezahlt, damit er das dann eben auch mitmacht. Und dann wollte sich Hitler aber nicht mit einer Rolle in der zweiten Reihe abfinden, sondern wollte in die erste Reihe und hatte so ein paar Ideen, dass Amerika den amerikanischen Faschisten überlassen wird. Die haben dann die Kontrolle über die USA. Deutschland soll aber weitgehend Europa beaufsichtigen und auch für Russland und Italien hatte man so ein paar dezentralisierte Regierungen sich überlegt. König Edward in England wollte der große Faschistenkönig werden. All das war schon geplant und FDR, also Franklin Delano Roosevelt, hat dann nach 41 die Speerspitze gebildet. 41 sind die Amerikaner in den Krieg eingetreten und hat gesagt, hier, die Oligarchen haben viel zu viel Macht. Die dürfen nicht so viel Macht haben. Wir müssen denen diese Macht wieder abnehmen. Wir schaffen das. Hat er damals gesagt. Und hatte. Und dann gibt es ein Foto, da sitzen Stalin, das war nach Kriegsende, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, da sitzen Stalin, FDR und Churchill nebeneinander auf dem Stuhl, auf drei Stühlen. Und dazu hat er erläutert, also Stalin und FDR verstanden sich eigentlich ganz gut. Mit Churchill hat sich keiner so richtig verstanden. Es war schon eine schwierige Gestalt. Nach dem Krieg, da gibt es nur übermittelte Informationen von seinem Sohn Elliot, der hat ein Buch geschrieben, As He Saw It, wie er das gesehen hat, also sein Vater das gesehen hat. Der hatte wirklich was Großes vor. Er wollte, dass die Macht der, der faschistischen Staaten, also die, die auf Faschismus ausgerichtet waren, das waren insbesondere die Engländer und die Holländer, aber auch noch ein paar andere, dass diese Macht gebrochen wird. Er wollte, dass alles internationalisiert wird und wollte diesen New Deal, den er in den USA durchgebracht hatte, Kontrolle der Wall Street, Aufbau der Infrastruktur, das wollte er international durchziehen mit den Nationen, mit denen er da einen entsprechenden Deal machen wollte. Der Dollar war damals super als für den internationalen Exchange. Der war sicher, der war nämlich goldgestützt, ist dann durch später durch Nixon abgeschafft worden. Der brauchte Geld für den Vietnamkrieg. Es war also eigentlich damals alles in bester Ordnung. Aber die internationalen New Dealers sind nicht zustande gekommen. Also das, was der echte New Deal ist, heute wird ja dauernd vom Green New Deal gesprochen. Das ist eine Perversion dessen, was damals gegolten hat. Das zielt alles auf Globalisierung. Er wollte keine Globalisierung. Er wollte Regionalisierung. Er wollte die Infrastruktur in den einzelnen Ländern aufbauen. Und er wollte vor allem die Macht der Finanzindustrie brechen. Also er hat es wirklich gebracht. Aber am 12. April 1945 ist FDR gestorben. Dann hat Truman übernommen. Der hat sich mit Churchill gut verstanden. Und schon waren die Faschisten wieder im Vormarsch. Das ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, aber so hat das Matthew Arrett zusammengefasst. Eisenhower hat den Deep State, also die Finanzmächte und ihre Hintermänner, die wiederum die heute die Tech- und die Pharmaindustrie steuern. Eisenhower hat diesen Deep State nicht so richtig verstanden, sagt Matthew Arrett. Jedenfalls nicht so gut wie FDR, konnte sich deshalb nicht so richtig dagegen wehren. Aber dann kam ja der junge Kennedy, JFK. Und sein Bruder Robert F. Kennedy, dessen Sohn Robert F. Kennedy Jr. heute in den USA diese Bewegung CHD, also Children's Health Defense, eine impfkritische Truppe leitet. Die haben sozusagen das Erbe von FDR angetreten, 1962. Die wollten Social Justice für die USA und für Europa, also soziale Gerechtigkeit, ein großes, großes Ziel. Sie wollten Grassroots Democracy, also letzten Endes Basisdemokratie, das, was die eigentliche Demokratie ausmacht. Sie hatten auch eine Idee, wie die USA und Russland ein Joint Space Program aufbauen können. Also diese Social and Economic Justice, das wollten die. Und dann passierte das, was wir alle wissen, nämlich in 63 ist Kennedy erschossen worden. Sein Bruder ist 5 Jahre später erschossen worden, 68, als er eine sehr, sehr gute Position im Präsidentschaftsvorwahlkampf hatte. Der wäre wohl der Präsidentschaftskandidat geworden. Der New Deal ist dann also ins Stocken geraten. Der Green New Deal, den sollte man eher, so sagt Matthew auch, als Fascist New Deal bezeichnen. Der läuft auf die Depopulation hinaus. Er hat dann noch ein paar Bezüge zu Herrhausen, dem letzten wirklich guten Chef der Deutschen Bank gebracht. Der wollte ja die dritte Weltschulden erlassen, ist dann in die Luft gesprengt worden, angeblich von der RAF. Wir wissen es nicht so richtig. Ja, das ist das, was in dieser Sitzung rausgekommen ist. Ich kann nur sagen, was der Matthew Arrett da an geschichtlichem Hintergrund bringt. Wir haben auch ein paar deutsche Historiker gehabt, die sich dazu eingelassen haben. Das ist schon Gold. Man muss diese Zusammenhänge erkennen, wenn man wissen will, wo die Wurzeln für all das, was wir heute sehen, sind. Sind dieselben Typen von damals, nicht in Person, aber es sind dieselben Strukturen.
Das ist
Deswegen hat
genau das, was viele eben nicht verstehen. Es geht ja, ich glaube, wir sind uns einig, es geht schon lange nicht mehr um Gesundheit. Das ist ganz ein anderer Plan. Und da muss man halt tiefer graben, in die Geschichte gehen. Die Geschichte wiederholt sich und dass man die Zusammenhänge besser verstehen kann. Es gab einige Kommentare, ja, das ist Geschichte, das ist ja 30, 40 Jahre zurück. Oder noch länger, genau um das geht's, weil wir sehen jetzt die Zusammenhänge und wenn man diese Zusammenhänge nicht miteinander verbinden kann, ich sage immer, verbinde die Punkte und das ist das, darum ist es auch wichtig, dass man da mal zurückgeht und schaut, hey, was ist genau passiert? Viele Informationen wissen die Menschen heutzutage gar nicht mehr, weil sie sich einfach nicht drum kümmern und darum finde ich das auch sehr wichtig.
Ja, und da die Sprüche vom Deep State, die habe ich ja auch nicht ernst genommen. Ich habe gesagt, was für ein Quatsch, was für ein Blödsinn. Aber wie wir das hier jetzt bei Matthew Arrett nochmal gehört haben, das gibt es wirklich. Es gibt also hinter den Kulissen eine Macht der Superreichen, so kann man es vielleicht am besten formulieren, die versuchen immer wieder die Geschicke der Menschheit selbst zu kontrollieren, weil sie Psychopathen sind. Ne? Psychopathen deshalb, weil sie glauben, sie könnten es kontrollieren und gleichzeitig Angst haben, dass sie es nicht können, weil es Leute wie dich und mich und andere, die genauso denken, gibt, die jetzt jedenfalls spätestens angefangen haben, sich das Ganze mal genauer anzusehen und Fragen zu stellen. Und wenn du die Geschichte dann insgesamt sehen kannst, wenn du aus den vielen Puzzleteilchen dir dein Bild machen kannst, dann haben die keine Chance mehr. Je mehr Leute von uns das begreifen, desto weniger weit werden die kommen.
Wobei ich muss sagen, einer hat es definitiv noch nicht verstanden. Bei uns in Zürich, der Gesundheitsminister, hat tatsächlich rausgelassen in einem Interview beim ZDF, für eine gutmütige Diktatur braucht es jetzt, um diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Gutmütige Diktatur, der hat das wirklich rausgelassen.
Das passt zu dem, was der Habeck, ich weiß nicht, ob es während oder vor dem Wahlkampf in einem Interview gesagt hat, hat er auch gesagt, das muss man sich mal überlegen, ob man nicht vielleicht das chinesische Modell sich als Vorbild nimmt. Das funktioniert jedenfalls besser. Demokratie ist da schon ein bisschen beschwerlich. Also wie ein Politiker sowas sagen kann und trotzdem noch weitermachen kann, ohne dass das Volk sagt, fahr zur Hölle, ist mir ein Rätsel. Aber es werden schon immer mehr Leute wach.
Ja, das ist schon so.
Gucken wir uns die 72. Sitzung an.
Ja.
Viviane hat die genannt, das Kühlwasser kocht, the coolant is boiling. Da haben wir den portugiesischen Richter uns angehört, von dem viele von euch vielleicht ein Video gesehen haben. Ein Richter, der sich vor die Polizei gestellt hat und gesagt hat, ihr werdet keine Demonstranten schlagen, nur weil sie keine Maske tragen. Tolles Video. Absolut, der Mann hat absolut keine Angst. Der stand da vor dem und dann hat ihm einer gesagt, ah, du musst an deinen Platz. Du musst dich auf deinen Platz besinnen. Ich weiß ganz genau, auf welchem Platz ich bin. Und der ist höher als deiner. Und du wirst keinen Demonstranten schlagen. Also der war bei uns. Dann haben wir Dr. Shimon Janowitz gehabt. Das ist ein Ingenieur und unabhängiger Forscher aus Israel. John Olooney, das ist der Bestatter, von dem es auch ein wahnsinnig gutes Video gibt. Dann haben wir Professor Byron Bridle aus Kanada gehabt und den bei der letzten Sitzung vermissten Paul Alexander, der zuerst ein bisschen wackelig anfing und wir dachten, das wird wohl nichts, der wird wohl doch nicht aus der Tüte kommen. Und dann hat er aber richtig vom Leder gezogen und kein Blatt mehr vom Mund genommen. Also war sehr spannend. Der Richter, den wir hatten wir zuerst, das ist der Richter Rui Fonseca y Castro. Dr. Rui Fonseca y Castro, portugiesischer Richter, den man von seinen Pflichten als Verwaltungsrichter entbunden hat. Er ist suspendiert worden. Es laufen Disziplinar-Proceedings gegen ihn. Der hat außerdem, weil er kritisch ist, nur deshalb, nur weil er kritisch ist, er hat eine Bewegung gegründet, Juristas pela Verdade. Ich nehme an, das heißt Juristen für die Wahrheit. Ja, wir haben zuerst das Video nochmal gespielt. Das ist schon, das berührt einen, weil der Mann sich da hinstellt und du siehst ihm an, er meint es ernst und er hat keine Angst. Er hat keine Angst. Und die Leute sehen das, dass er keine Angst hat. Der kriegt da richtig viel Applaus dann. Ja, wir haben ihn gefragt, wie sieht denn eigentlich die öffentliche Meinung in Portugal aus oder wie sieht denn die der anderen Richter aus? Und er sagt, ja, es gibt eine ganze Menge Richter, die kritisch sind, so wie er, aber die wagen sich nicht, außer einem, er und noch einer, die wagen sich nicht, etwas öffentlich zu sagen. Und man sieht ja an seinem Beispiel, wenn man dann öffentlich was sagt, dann gerät man unter Druck. Er hat von Anfang an kein Blatt vor den Mund genommen. Er hat gesagt, ich bin schon seit Jahren nicht mehr so richtig indoktriniert worden. Ich glaube, seit 7 Jahren guckt er kein Fernsehen mehr, hat er gesagt. Ich bin kritisch, ich bin aber kein Verschwörungstheoretiker. Ich sehe, dass unsere gesamte portugiesische Regierung aus lauter Marionetten besteht, deren Fäden die Davos-Clique und Freimaurer ziehen. Die Bevölkerung ist schwer gespalten. 85% sind angeblich, sagte er, er glaubt das nicht wirklich, aber nach den offiziellen Meldungen sind 85% der Bevölkerung in Portugal geimpft. Wie das passieren konnte, ist schwer zu sagen, denn Portugal war das erste Land, das eine von diesen inzwischen drei PCR-Testentscheidungen getroffen hat. Portugal hat erstinstanzlich und dann zweitinstanzlich mit einem Berufungsgericht entschieden, dass der PCR-Test keine Grundlage für irgendwelche Maßnahmen sein kann, weil er eben nichts über Infektionen sagen kann. Es betraf damals 4 deutsche Touristen. Einer davon war positiv getestet worden. Also hat man gleich alle 4 eingelocht, in ihrem Hotelzimmer festgesetzt. Und hinterher hat dann das Gericht gesagt, das ist Freiheitsberaubung. Habeas corpus heißt das. Eine Rechtsfigur, die es auch im angloamerikanischen Recht gibt. Bringe mir den Körper sozusagen. Das Gericht hat also entschieden, das ist Freiheitsberaubung, weil die Grundlage für die Quarantäneanordnung, der PCR-Test, eben keine Grundlage sein kann. Faktisch tatsächlich nicht in der Lage ist, irgendwas über Infektionen zu sagen. Inzwischen sagt er aber, werden durch die Adverse Effects, durch die vielen, vielen, vielen Nebenwirkungen, die schlichtweg nicht mehr unter den Teppich zu kehren sind, auch wenn viele Leute versuchen, sich und anderen einzureden, dass es ja mit der Impfung gar nichts zu tun hat, werden dadurch viele Menschen aufgeweckt. Es kommt, ich habe ihn gefragt, ich habe damals, als die erste Entscheidung kam, also aus Portugal, danach gab es ja die des Verwaltungsgerichts in Wien, Anfang 2021 und dann am 8.4. die PCR-Testentscheidung des Gerichts in Weimar. Und ich habe damals, als die erste Entscheidung kam, in Portugal mit einem portugiesischen Professor gesprochen und habe gefragt, wie kommt das, dass ausgerechnet bei euch das jetzt passiert? Und dann sagt er, ja, bei uns gibt es noch viele Leute, die erinnern sich an das faschistische, an die faschistische Regierung. Wir wissen ja, dass auch im Nachbarland Spanien noch bis in die 70er, glaube ich, hinein, Franco, auch ein Faschist, regiert hat. Und da habe ich ihn gefragt, den Richter Dr. E. Castro, sagt er, nee, das glaube ich nicht. Bei uns ist es so, dass der Staat offenbar als Vaterfigur gesehen wird, dass viele Leute deshalb Vertrauen in den Staat haben. Genau sowas hat uns ja Ilana Rachel Daniel aus Israel erzählt, eine Amerikanerin, die aber Israeli ist, also in den USA aufgewachsen und dann nach Israel umgezogen ist. Die sagt auch, ja, wir haben hier, weil wir ständig unter Beschuss waren, das ist eine besondere Situation in Israel, ständig angegriffen wurden, haben wir immer Vertrauen in unsere Regierung haben müssen. Und wenn die uns jetzt erzählen, dass die Impfung uns wieder rausholt aus der Nummer, dann glauben wir das. Wie ist es jetzt eben zu diesen schweren, schweren Nebenwirkungen gekommen ist, da dreht sich auch in Israel der Wind. Aber hier in Portugal sagt der Dr. E. Castro auch, ja, das macht die Leute nervös. Dieses Habeas Corpus, also dass der Anspruch darauf, von einem Richter entscheiden zu lassen, ob eine Freiheitsberaubung in Ordnung gilt oder nicht. Bei uns haben wir das ja auch. Artikel 104 Grundgesetz, des deutschen Grundgesetzes, sagt, dass eine freiheitsentziehende Maßnahme nur durch einen richterlichen Beschluss möglich ist. Ist ja völlig missachtet worden hier. Hier haben ja teilweise Ärzte entschieden, du machst jetzt Quarantäne, du kommst nicht mehr raus. Oder irgendwelche Polizisten haben das erzählt. Also kann man nur noch mal wiederholen, der Rechtsstaat ist komplett ein rauchender Trümmerhaufen bei uns, bei denen auch, aber da gibt es dann eben einen wie ihn, bei uns gibt es den Christian Detmar und den Matthias Gericke aus Weimar, da gibt es noch eine Frau in Weilheim und noch ein paar Leute. Man darf das nicht und man darf das nicht alles verallgemeinern, also es gibt schon noch eine Menge Leute. Wir haben sogar die Gruppe Christa, kritische Richter und Staatsanwälte, aber es sind wenige, die sich raustrauen. Einer der Richter hat jetzt gerade ein Interview gemacht bei Alles auf den Tisch. Das ist Dr. Schleiter aus Berlin. Aber es sind nur wenige, die bereit sind, für den Rechtsstaat aufzustehen. Und die meisten bleiben immer halb in Deckung. Die sagen dann, ja, also rechtlich ist das und da, das ist hier wird der Föderalismus mit Füßen getreten oder das ist nicht verhältnismäßig oder was auch immer. Der entscheidende Schritt, Roger, der entscheidende Schritt, den wir alle machen müssen, ist zu erkennen, dass hier nicht irgendwelche bedauerlichen oder auch monströsen Fehler gemacht wurden, sondern dass das mit Absicht geschieht, was wir hier sehen. Wenn wir das nicht erkennen können, dann werden wir nicht richtig reagieren können. Dann werden wir weiterhin sagen, ach Mann, jetzt reicht's mir aber, jetzt nehme ich doch die Impfung, ich will mal wieder in Urlaub fahren oder so.
Gut, das ist ja, glaube ich, auch ein Teil des Planes, diese Zermürbungstaktik, das ist ein Teil des Planes. Ja. Dass sie sagen, hey, ich mag nicht mehr, ich habe keine Energie und genau auf das versuchen sie hinauszugehen, weil da dürfen wir nicht hin. Und das ist ja wichtig, dass man in seiner Mitte ist. Du hast Israel erwähnt, ich habe da ein kurzes Video, Moment. Ja. Also die geben richtig Gas. Also Israel, da hast du gesagt, also da geht wirklich voll die Post ab. Ich habe auch mit einem reden können. Also die haben auch die Schnauze voll. Also
Ja, die Dämme brechen. Die Dämme brechen. Wir müssen nur aufpassen, dass sie in die richtige Richtung fallen, wenn sie brechen und dass das Ganze möglichst friedlich bleibt. Ne? Denn das ist das, was die andere Seite will. Die versucht, deswegen habe ich vorhin das Beispiel mit Professor Kämmerer genannt, die versucht, die Leute, die nur maßnahmenkritisch sind, kein einziger von denen, die maßnahmenkritisch sind, die ich jedenfalls kenne, hat jemals zur Gewalt aufgerufen. Im Gegenteil. Wir haben immer gesagt, lasst euch nicht provozieren. Aber die versuchen jetzt den Eindruck zu erwecken, als seien wir Terroristen. Aber das sind so die letzten Atemzüge eines solchen totalitären Regimes, kurz bevor sie zusammenkrachen. Und dann kommen wir.
Gut, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, dass viele Menschen nicht verstehen, weil die Fakten sind so klar, die sind wirklich so erdrückend und trotzdem haben wir das Gefühl, es passiert dann wie nichts in Anführungszeichen. Aber wenn natürlich der Rechtsstaat, vor allem Deutschland, am Arsch ist, das haben wir jetzt vorher diskutiert, dann kannst du Fakten bringen, wie du willst, dann kommst du nicht durch. Und darum habt ihr jetzt vorher ja auch angedeutet, dass ihr das Land wechseln werdet dann Richtung Amerika. Vielleicht auch mal Südafrika war mal ein Thema, Indien, dass man da versucht zu kooperieren, dass man da schneller und besser vorwärts kommt, weil Deutschland, Rechtsstaat, sorry, Fehlanzeige.
Das ist richtig. Das sind von Anfang an meine Bemühungen gewesen. Das ist nicht ganz billig. Du musst mit den Leuten nicht nur reden, du musst auch im Vorfeld schon ein paar Gutachten haben, du musst irgendwelche Klageschriften ausarbeiten, du musst ein paar Experten haben, Sachverständige, die was erzählen. Aber das ist es wert. Und wenn wir das Land wechseln, heißt das nicht physisch. Wir als Ausschuss bleiben hier. Wir machen weiter. Wir kämpfen den Krieg hier zu Ende. Aber wir werden institutionell werden wir uns ein bisschen verlagern müssen. Ich werde noch sehr viel mehr jetzt mit den Amerikanern machen, weil da sehr, 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 sehr viel in Gang gekommen ist. Ich werde da gleich noch ein, zwei Telefonate führen. Also nochmal haben wir gefragt, den Richter Dr. Icastro, was ist ja eigentlich mit der Bevölkerung? Ja, ziemlich viele Menschen sind jetzt, und es werden immer mehr, sind jetzt so weit, dass sie nicht mehr bereit sind, mitzumachen. Auch die Leute, die schon geimpft sind, wollen nicht mehr mitmachen, weil eben diese Nebenwirkungen nicht mehr unter den Tisch zu kehren sind. Er kriegt auch sehr viel Unterstützung, sagt er, in der Öffentlichkeit. Viele wachen jetzt auf, die zwar noch nichts sagen, aber noch nichts sagen heißt ja nicht, dass die immer schweigen werden. Die Influenza, also die Grippe-Saison kommt jetzt. Das wird dann wahrscheinlich benutzt werden, um von dieser Pandemic of the Unvaccinated zu sprechen, sagt er. Aber das wird bei den allermeisten Leuten nicht mehr verfangen können, weil einfach zu viel passiert ist. Jetzt schon zu viel passiert ist, wo man eindeutig erkennen kann, das sind die Geimpften, die die Probleme haben und nicht die Nicht-Geimpften. Ja, also er hat jedenfalls seit 7 Jahren schon kein Fernsehen mehr geguckt. Deswegen kann er von sich sagen, mich hat das alles nicht mehr berührt, was da an Propaganda los ist. Aber er sieht natürlich, wie das bei der Bevölkerung ankommt. Wir sind mit ihm so verblieben, dass wir sehr eng mit ihm zusammenarbeiten werden. Wir werden ihn auch in dieses internationale Tribunal reinholen, was wir jetzt in Gang setzen wollen. Danach kam dann Dr. Szymon Janowicz. Den kenne ich schon aus der Kennedy-Anwaltsgruppe, wo auch, also aus dieser CHD-Gruppe von Experten und Anwälten, die sich einmal in der Woche zusammenfindet. Er sagt, es gibt auch in Israel sowas wie einen Corona-Ausschuss, der stellt dort das zusammen, was man in den USA als VAERS bezeichnet, also Vaccine Adverse Effects und sonst was, also die Nebenwirkungen der sogenannten Impfung, die wird von einer privaten Gruppe wird das zusammengestellt, von dem privaten Corona-Ausschuss. Da gibt es jetzt Tausende von Testimonials von Opfern der Nebenwirkung oder von deren Angehörigen, wenn die Opfer schon verstorben sind. Die Regierung sagt, er benutzt faschistische Rhetorik. Es ist für ihn schockierend zu sehen, wie hier, in welchem Umfange hier und mit welcher Brutalität hier, Crimes Against Humanity, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Die haben zwar einen neuen Premierminister, der ist aber nicht besser als der alte, Netanyahu. Es sei erschreckend, wie wenig Ahnung der hat, wenn er nicht mit Absicht vorgeht. Er würde insbesondere, und da vermutet er, es ist Absicht im Spiel, ja, fast schon zur Gewalt gegenüber den Ungeimpften aufführen. Das Wort Terroristen, hat er gesagt, haben sie nicht wirklich benutzt, aber es war offensichtlich, dass sie versuchen, die Ungeimpften als gefährliche Terroristen darzustellen. Er sagt, wenn wir nicht aus der Geschichte lernen, dann wird sich die Geschichte wiederholen. Und zwar schlimmer als vorher. Das ist ein alter Spruch, den bezieht er auf das, was im Dritten Reich passiert ist. Er hat ausdrücklich gesagt, er ist befreundet mit Vera Sharaf, die wir ja auch gut kennen. Das ist die, die gesagt hat, ich hätte nie gedacht, dass ich mich gegen dieselben Leute, die meint damit nicht die Person, sondern die Institution, gegen dieselben Leute nochmal wehren muss, gegen die ich mich damals im Holocaust gewehrt habe. Jetzt sind sie wieder da. Er ist auch mit dem Dr. Selenko befreundet. Er sagt hier, braut sich ein genozidaler Holocaust zusammen. Die große Mehrheit in Israel hat tatsächlich wahrscheinlich die zweite oder auch schon die dritte Dosis empfangen. Inzwischen ist ja ausgesprochen worden, dass von nun an alle 6 Monate jeder geimpft werden muss. Das verunsichert nicht nur wenige, sondern sehr viele, auch derjenigen, die schon geimpft sind.
Ja, und der Impfstatus ist nur noch gültig, wenn du den dritten Pix bekommen hast.
Sonst giltst du sofort wieder als ungeimpft. Ne? Dann stirbst du als Ungeimpfter, wenn du an den Impffolgen gestorben bist.
Genau.
Naja. Ja, es gab bislang dort, das ist ja wieder das absolut Schockierende. Ne? Wir sehen diese Parallelen und wir ignorieren sie. Also meine Überzeugung ist, dass die Schmierfinken vom Spiegel und vom Tagesspiegel, die das verharmlosen, dass das die wahren Nazis sind. Denn wir wissen, die ganze Nummer hat angefangen durch den gefakten PCR-Test von Drosten. Das ist ein Deutscher. Wir wissen, die ganze Nummer wurde fortgesetzt durch das erste am Markt erhältliche und verimpfte Zeug von BioNTech, Pfizer. BioNTech ist eine deutsche Firma. Und wir wissen, es sind zuallererst die Israelis, die im größten Umfange geimpft worden sind. Also wer diese Parallelen nicht erkennt, das ist der wahre Verharmloser des Holocaust. Es gibt allerdings ein unfassbar deutliches Spektrum der Nebenwirkungen, was eben auch den meisten Israelis nicht entgangen ist, auch wenn da sehr viele Bemühungen dahingehen zu sagen, oh, das ist wohl was anderes, ich habe wohl irgendeine Vorerkrankung gehabt oder der ist wohl, ohne dass das wirklich die Impfung gab, gestorben. Also es gibt Schlaganfälle, es gibt Gehirnblutung, es gibt Herzanfälle. Multifunktionales Organversagen, inflammatory syndromes, also überall Entzündungen, spontane Aborte, Totgeburten und so weiter. Das kriegen die Leute schon mit, auch wenn die große Mehrheit, angetrieben durch die Mainstream-Medien, versucht, das nicht in Verbindung mit den Impfungen zu bringen. Inzwischen mehren sich aber die Zeichen, auch die statistischen Zeichen, nicht nur in Israel, dass ein riesiger Anstieg diesmal wohl tatsächlich in der Mortalität stattfindet nach den Impfungen. Etwas, was man bei Corona nicht beobachtet hatte. Er bezeichnet das als Cognitive Dissonance, kognitive Dissonanz. Sie kriegen einfach die Punkte nicht zusammengezogen, die Bevölkerung. Die sehen nicht, dass es hier Verbindungen gibt. Die große Mehrheit, so sagt er, stellt sich jetzt an für den dritten Schuss und einige sind schon für den vierten Schuss dabei. Und dann hat er nochmal betont, jetzt alle 6 Monate soll das gemacht werden. Wenn mehr als 5 Monate nach der, hast du, glaube ich, eben auch gesagt, nach der letzten Impfung rum ist, dann ist man ein Ungeimpfter, dann stirbt man eben als Ungeimpfter. Sie manipulieren die Leute. Die sind entweder, so sagt er es, sie sind entweder völlig dumm oder hypnotisiert oder es ist eine Psychose oder er kann es sich nicht erklären. Die meisten wollen nicht mehr darüber sprechen, auch in seinem Bekannten- und Verwandtenbereich wollen sie ihn dann nicht mal mehr sehen. Die Rhetorik der Leute, der ist in einem Archery Club, was ist denn das hier? Bogenschießen. In einem Archery Club, da durfte er erstmal gar nicht rein, aber selbst wenn er rein dürfte, sagt er, die wollen gar nicht mehr mit mir reden. Er selber sagt, wir haben hier einen Zwei-Phasen-Effekt durch die Gifte, durch die injizierten Gifte festgestellt. Die erste Phase für diese Nebenwirkung ist innerhalb der ersten 2 oder 3 Wochen. Das ist der Primary-Effekt. Da sieht man schon die ersten schlimmen Sachen innerhalb der ersten 2 oder 3 Wochen nach Impfung. Secondary nach 2 oder 3 Monaten oder noch später. Die Justiz in Israel ist völlig unter Kontrolle von Mr. Global. Die existiert praktisch nicht, sagt er. Selbst das Verfahren gegen Netanyahu, gegen den wurde ja wegen Korruption ermittelt und dann wurde endlich gesagt, so, hier fängt jetzt ein Verfahren an. Es findet nicht statt, alles ist kollabiert, vermutlich auch bald das Finanzsystem. Er selber kann auch mit seiner eigenen Familie nicht mehr sprechen. Also ich glaube, zwei Geschwister hat er, die auch schon nicht mehr mit ihm reden wollen. Inzwischen wird behandelt mit unter anderem, behandelt, nicht geimpft, behandelt mit Remdesivir. Das ist genau das Medikament, von dem Brian Ardis uns ausführlich berichtet hat und auch andere berichtet hat, dass es zu einem hohen Prozentsatz tödlich wirkt. Das ist das Medikament, was Fauci nicht nur empfohlen hat, sondern gesagt hat, das müsst ihr benutzen in den USA, insbesondere in New York. Und das hat eben in sehr vielen Fällen zu Todesfällen geführt, weil die Niere dann nicht mehr richtig funktionieren, dann läuft der Körper voll, die Lunge läuft voll Wasser. Naja. Ja, die spanische Grippe, das hat er noch mal betont, die ist ja nicht einfach eine normale Grippe gewesen, sondern auch da sind es Impfungen gewesen. Da sind es Impfungen gewesen,
Und die
genau wie jetzt
Masken.
auch, die waren, bitte?
Und die Masken.
Ja, und die Maske, richtig, genau, und die Masken, hat er auch gesagt. Der hat sich die Masken unterm Elektronenmikroskop angeguckt und sagt, da ist Titaniumdioxid gefunden worden, das ist zytotoxisch. Also gefährlich. Face Masks sind völlig useless und eben obendrein auch noch gefährlich, hat er nochmal ausdrücklich gesagt. Wir sind nicht die Faschisten, sondern die, die davon ablenken, was hier wirklich los ist. Das sind die Faschisten. Sein Bruder und seine Schwester, sagt er, hat er im gegenwärtigen Holocaust verloren. Er selber ist Second Generation, also seine Eltern sind wohl im Holocaust gestorben. Und seinen Bruder und seine Schwester hat er in diesem gegenwärtigen Holocaust verloren. So hat er es formuliert. Ja, das ist schon immer ein bisschen bedrückend, wenn man das dann von einem Israeli hört, von jemandem, der nicht nur in Israel lebt, sondern der so eine persönliche Geschichte hat. Das ist nicht
Schon
schön zu
heftig.
hören.
Das ist schon heftig.
Ja. Danach hatten wir John O'Looney, das ist der englische Bestatter, gehört. Von dem haben viele das Video gesehen. Das ist sehr, 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 moving, kann man sehr, sehr bewegend, was er da sagt. Er sagt, in England haben alle Leute Angst. Es wüssten außer ihm fast alle seine Kollegen, die Bestatter, Bescheid, aber außer ihm sagt keiner was. Die haben alle Angst.
Krass.
Auch in England ist im großen Stil mit Remdesivir behandelt worden. Das hat die Leute natürlich auch umgebracht, aber außerdem noch mit einem Medikament, das wohl unter verschiedenen Markennamen läuft. Medazolam heißt das Zeug. Das ist eigentlich ein Medikament, was bei der Sterbehilfe benutzt wird. Und dieses Medikament ist in der entscheidenden Phase, ich muss mal sehen, wann das war, 350 bis 1000 Prozent mehr geordert und auch benutzt worden als in allen Jahren vorher. Ja, Folgendes beschreibt er. Im November 2019 haben sich Angehörige einer Sechsjährigen an ihn gewendet, die von anderen Bestattern nicht angefasst wurde. Die Sechsjährige war gestorben und er hat gesagt, ja, warum denn nicht? Ja, angeblich gefährliche, ganz gefährliche Seuche und so. Er sagt, hat er gar nichts von gehört. Vielleicht war es auch im Oktober, ich weiß nicht genau. Ende 2019 jedenfalls. Da durften viele Leute ihre gerade verstorbenen Angehörigen nicht sehen, weil, so wurde das kolportiert, was ganz Schreckliches wird passieren. Und er hat dann die Sechsjährige trotzdem gewaschen und angezogen und hat gesagt, wenn ich das für die Kleine machen kann, kann ich das für alle anderen machen. Und er sagt, von da an habe ich das gemacht, weil ihm kam das sofort alles völlig seltsam vor. Er hat trotzdem, und dafür könnte er sich heute, wir würden sagen, in den Arsch beißen, I could beat myself up, hat er gesagt. Er hat trotzdem mitgemacht, als er von der BBC gebeten wurde, bei einem Panikvideo mitzumachen. Ja, wir haben ja das berüchtigte Panikpapier bei uns. Wir wissen, dass es Crisis Actors gibt. Ja, hast du sicher ja auch schon von gehört. Also Leute, die Terroropfer spielen und oder beispielsweise die Erstürmung des Reichstags
Ja,
spielen oder so.
genau.
Und er hat in einem Video mitgemacht, wo er auch ja, die Panik mitgeschürt hat vor der angeblich tödlichen Pandemie, die er drohen. Er sagte, ich könnte mich heute in den Arsch beißen, dass ich das mitgemacht habe. Er hat dann aber sehr schnell gemerkt, dass das falsch ist. Und er hat dann nach dem Erlebnis mit dem 6-jährigen Mädchen, hat er gesagt, ich habe dann alle so behandelt, wie das anständigerweise zu geschehen hat. Meine Frau und sein Embalmer, der Einbalsamierer, hat, und der hat schon irgendwas mit der Lunge gehabt. Die haben nie eine Maske angezogen, nie Handschuhe angezogen. Keiner ist auch nur ein einziges Mal erkrankt. Also von wegen ansteckend und tödlich. Alles Blödsinn, sagt er. Alles Blödsinn. Er war sehr, sehr outspoken. Ja, er weiß natürlich auch, dass das alles an dem PCR-Test liegt. Und er spricht ja auch mit den Medizinern. Er erfährt auch fast immer, woran die Menschen, die bei ihm abgeliefert werden, gestorben sind, spätestens von den Angehörigen. Manchmal sieht er auch den Totenschein. Es wurde also eine Zeit lang alles getan, um alles und jeden als Covid-Toten darzustellen. Der gerade überfahren worden ist, war ein Covid-Toter. Er merkte jedenfalls, dass irgendwas nicht stimmt. Das war kurz nachdem er in diesem Video mitgespielt hat, im November, Dezember 1900, Quatsch, 20 hat er es mitgekriegt. Da ging dann plötzlich die Sterberate hoch. Nee, warte mal. Im Januar, im November, Dezember 20 begann die Impfung. Im Januar für 12 Wochen gingen dann tatsächlich die Sterberaten hoch. Und er sagt, die wollten einfach alle töten. Also der war sichtlich aufgewühlt, aber dabei immer noch ruhig genug, um vernünftig reden zu können. Im Februar 2020, ach ja, im Februar 2020, das war nach diesem Panikding, wo er mitgespielt hat. Im Februar 2020, da war das mit dem nicht 6 Jahre alt, 6 Monate alten Kind. Und da hat er gesagt, ab da habe ich gesagt, ich mache hier nicht mehr mit. Und hat sich darum gekümmert, hat sich um alles gekümmert, so wie er das immer getan hat. Ja.
Ja,
In
das,
zwölf Wochen
die
nach der.
ganze Geschichte mit der Autopsie ist ja das auch damals ein Riesenthema gewesen, wo das RKI das ja verboten hat, die Leute zu
Ja.
obduzieren. Und da hat ja Bodo damals noch einen Brief bekommen, hat den vorgelesen und gesagt, hey Leute, was ist mit euch los? Wir haben Ebola und alles untersucht jetzt. Und diese Coronavirus, diese Covid-19 dürfen wir nicht untersuchen. Und dann war ja diese große erste Untersuchung bei Hamburg, glaube ich, bei Püschel. Der hat, glaube ich, über
Ja.
150 Leichen obduziert. Und da ist keiner an Covid gestorben, sondern mit Covid-19. Und das war natürlich eine Riesenschlagzeile, aber das heute weiß es auch wieder niemand mehr. Und das wurde dann auch wieder vertuscht und dann ist dann wieder, hat dann auch wieder Druck bekommen, hat sich dann wieder anders entschieden. Aber diese Untersuchung gibt's auch damals schon, das war ziemlich am Anfang, mag sich wahrscheinlich erinnern, Büschel.
Ja, ja,
Und
ja.
es gibt so viele Vertuschungen, das hört man, wenn ich diese Mails bekomme, wo zum Teil anonym sind. Was sollen wir tun? Wir dürfen nicht zu unserem Leichnam, das wird irgendwie weggesperrt oder schon kremiert oder da hörst du Horrorgeschichten und da sagst, hey, welcher Welt leben wir? Das ist schon heftig.
Ja, er sieht natürlich die Folgen unmittelbar, ne? Er sieht, also bei ihm kannst du nichts mehr unter den Tisch kehren, weil er sieht die Toten.
Ja.
Die können nicht verschwiegen werden, weil er muss sie beerdigen.
Ja.
Und das hat ihn offenbar sehr, sehr mitgenommen. Aber er sagt, ich kann gar nicht anders. Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, wenn die dazu fähig sind, Millionen von Menschen umzubringen, dann weiß er, dass er auch in Gefahr ist. Aber er sagt, ich kann gar nicht anders. Ich muss das so machen. Also die Spikes in den Todesraten, sagt er, die gab es nach den Impfungen, aber nicht vorher. Er sagt aber auch, dass es offenbar verschiedene Batches gibt, also Chargen gibt. Manche scheinen, so vermutet er, das vermuten andere Ärzte übrigens auch, einfach nur ja, vielleicht sind das die Kontrollgruppen, mit Kochsalz gefüllt zu sein. Und andere sind dann eben tödlich. Andererseits sagt er, das könnte ja auch, und das finde ich gar nicht abwegig, das könnte ja auch strategisch benutzt werden, dass man also, sagen wir mal, 80% oder ich weiß nicht, was für eine Prozentzahl, eine gewisse Prozentzahl an Chargen benutzt, die eben nur Kochsalz enthält. Damit verhindert man, dass Panik in der Bevölkerung eintritt, denn wenn jetzt jeder Geimpfte sofort sterben würde, dann würde das ja wohl doch ein
Auf
bisschen
halt,
auffallen.
ja.
Und dann bringt man die Leute auch dazu zu sagen, Mensch, macht ja nichts, dann nehme ich auch die dritte Impfung noch. Aber am Ende, wenn du also jetzt alle 6 Monate sowieso geimpft wirst, in Anführungsstrichen, ist das russisches Roulette. Denn früher oder später ist die tödliche Kugel dabei. Da ist das keine leere Kammer mehr, ne? Und so wird das Ganze, so macht das auch Sinn. Er hat einen 10-jährigen Sohn. Er sagt, ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Dieses russische Roulette wird hier niemand mitmachen. Er hat auch etliche Fälle persönlich miterlebt. Eine Frau, die nach der Impfung sofort blind geworden ist. Ein Mann, der nach der Impfung gelähmt wurde, gelähmt war. Dann hat er aber auch noch den zweiten Schuss gekriegt. Danach war er tot. Sowas, ja, das berührt einen, das belastet einen. Und er kam jedenfalls absolut glaubhaft rüber.
Also heute gerade auch wieder ein Gespräch geführt, Irland aus erster Quelle, Impfung bekommen und der Bruder in der gleichen Nacht gestorben.
Ja.
Also es ist nicht einfach nur so ein Fake, sondern ich glaube das auch mit den Chargen, dass nicht alle Chargen gleich sind. Übrigens auch interessant, einfach mal zu erwähnen, mit den geleakten Verträgen, die wir auch schon diskutiert haben,
Ja.
ist es ja verboten, die Chargen, die Qualität zu kontrollieren. Und das wurde unterschrieben. Da wisst ihr ungefähr, wo ihr seid mit der Regierung. Oder der andere Punkt, wie war das nochmal? Ah, genau. Auch wenn die Pharmakonzerne nicht rechtzeitig liefern können oder es Probleme gibt mit der Lieferung, muss die Regierung trotzdem zahlen. Das ist alles in den Verträgen drin. Das war in Brasilien und Albanien, glaube ich, wurde geleakt. Und ich gehe mal davon aus, dass es in anderen Ländern sehr ähnlich Verträge abgeschlossen worden sind. Und wenn jemand aus unserer sogenannten tollen Regierung sowas unterschreibt, dann wisst ihr ungefähr, was sie Gutes mit uns vorhaben.
Ja, und unter wessen Kontrolle sie stehen, ne? Also das sind praktisch Idiotenverträge. Die kann man nur abschließen, wenn man nicht alle Tassen im Schrank hat oder wenn man gekauft worden ist. Oder man ist eben völlig verblödet, das kann auch sein. Also, oder alles drei. Ja, dann haben wir Professor Byron Bridle gehört. Den hatte ich in einem Vorgespräch schon mal. Wir führen ja häufig Vorgespräche oder eigentlich immer Vorgespräche, um zu sehen, ist das, weiß er wirklich alles das, wovon er sprechen will? Kennt er das? Kann er das auch wirklich gut vertreten? Und ist er vor allem auch eloquent? Das Vorgespräch, was ich mit Byron Bridle vor einigen Wochen geführt hatte, war seelenruhig, ganz ruhiger Typ. Das Gespräch jetzt, der hat kaum an sich halten können. Er sagt hier, ich halte durch, klar. Es gibt faktisch an, nicht nur faktisch, sondern es gibt tatsächlich ein Impfzwang bei ihm an der Universität. Er macht aber nicht mit. Er kann deshalb nicht mehr auf dem Campus. Es werden teilweise die nicht geimpften Studenten zusammengetrieben. Es sei eine sehr vergiftete Atmosphäre, in der sich da alles bewegt. Es gäbe bösartigste Attacken gegen ihn von den Kollegen, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind, die also offenbar in Panik sind. Und das alles entzündete sich an einem einzigen Interview, was er gegeben hat. An einer einzigen Frage, die er noch nicht mal ganz beantworten konnte. Das ging da um die Frage, da waren gerade 12 junge Männer an Myokarditis entweder gestorben oder hatten damit große Schwierigkeiten. Das weiß ich nicht mehr genau, ob die gleich tot waren oder ob die noch ein bisschen leben. Da wurde er gefragt, ob er einen Zusammenhang sieht zwischen den Impfungen und dem. Und er ist nicht nur Immunologe, sondern er ist Impfspezialist, ne? Also jemand, der wirklich weiß, wovon er spricht. Und er sagte, ja, da sehe ich einen Zusammenhang. Aber bevor er überhaupt dazu gekommen ist, das zu erklären, hat man ihn schon abgewürgt. Und darauf gibt es jetzt diese massiven, bösartigen Anfeindungen ihm gegenüber. Also eine wissenschaftliche Diskussion, so sagt er, ist faktisch gar nicht mehr möglich. Zumindest nicht an seiner Uni, aber er sieht das in ganz Kanada schwer gefährdet, dass die Wissenschaft hier unter die Räder gekommen ist. Es gäbe ein absolut schlechtes Reporting-System, also dieses VAERS, dieses Impfnebenfolgenregister aus den USA, das gibt es da in dieser Form nicht. Er sagt aber trotzdem, gelingt es auch in Kanada nicht mehr, das alles unter den Teppich zu kehren. Ontario hat gerade verkündet, dass Moderna nicht mehr benutzt werden soll, genauso wie in Japan, weil hier doch eine sehr hohe Rate von Entzündungen, von Heart Inflammation, Herzentzündungen stattgefunden ist. Aber dennoch wird stattgefunden hat, aber dennoch wird das Pfizer, der Pfizer-Impfstoff weiter propagiert. Also das geht auf jeden Fall weiter mit den Impfungen. Die Zensur in Kanada sei absolut mind-boggling, also unfassbar. Es gab drei Wissenschaftler, die im Parlament, im Federal Parlament, also nicht nur in einem einzelnen Staat im Parlament, sondern so wie bei uns im Bundestag, sich über Zensur ausgelassen haben. Die Polizei hat versucht, die daran zu hindern, dass sie überhaupt da auftreten durften, und es ist keiner von der Mainstream-Presse erschienen. Trotzdem war es die meistgesehene Sendung ever aus dem Parlament, der meistgesehene Bericht ever. Also die
Okay.
Bevölkerung will schon wissen, was los ist. Da kann auch Mr. Global nicht so ganz viel dran verhindern. Kanada sagt, er ist noch nicht ganz so schlimm wie Australien oder Neuseeland, ist aber schon ziemlich schlimm. Es gibt da die idiotischsten Entscheidungen, die kommen aus Kanada, insbesondere, dass man verschiedene Impfstoffe miteinander kombinieren kann. Erste Impfung mit Pfizer, zweite mit Moderna oder Astra, ist ja alles egal.
Shake me, ein bisschen
Das
shake me.
hat er, also er sagt, und er hat wie ein Wasserfall geredet, ganz anders als in dem ersten Gespräch, wo ich nur wissen wollte, weiß er wirklich, wovon er spricht, und ist er auch eloquent. Der konnte gar nicht mehr aufhören. Er sagte, es reicht mir jetzt. Die Kid Gloves müssen runter, also die Übungsboxhandschuhe müssen runter. Wir müssen jetzt klare Worte finden. Es gibt viel zu viele Policymakers, die Vaccines pushen, also empfehlen oder schlimmer noch, die mandatieren wollen, die absolut gar nichts wissen. Ein Scientific Committee besteht zu 100%, es sollten Wissenschaftler sein, zu 100% aus Hausärzten, die keinerlei Kenntnisse über Immunologie oder über Impfungen haben. Es gab dann ein Immunology Committee, wo dann wenigstens zwei Immunologen dabei waren. Zwei Immunologen dabei waren. Die hatten aber gar keine Stimmrechte, sondern die durften nur ein bisschen mitreden. Und das war es dann auch. Also auch die Wissenschaft, sagt er, ist da schwer in Bedrängnis. Man kann es einfach so formulieren, die Wissenschaft ist.
Stichwort Wissenschaft, schau mal. Das ist sehr spannend. Der Stefan Homburg hat das ge gepostet wegen Paul-Ehrlich-Institut. Einfach mal ein bisschen zurück in die Geschichte gehen. 15. August, Versprechen auf der Homepage: Covid-19-Impfstoffe schützen vor Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Am 7. September heißt es dann: Covid-19-Impfstoffe schützen vor einem schweren Verlauf einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus. Und am 27. September 2021: Covid-19-Impfstoffe sind indiziert zur aktiven Immunisierung, zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten Covid-19-Erkrankung.
Ja, also sein Fazit, eine totale Bankrotterklärung, das kann man nur unterstreichen. Ja? Also,
Also es ist ja
nur, es ist
Kat
keine Bankrotterklärung, sondern es ist Absicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Hier werden keine Fehler gemacht. Natürlich werden hier Fehler gemacht, aber absichtlich werden hier Fehler gemacht. Es hat nichts mit Fahrlässigkeit zu tun, sondern es ist alles Absicht,
Aber weißt du
Vorsatz.
was, was noch krass finde? Es ist alles da. Es ist ja nicht mal versteckt. Es ist nicht, weißt, also man
Ja.
würde noch sagen, hey, können Sie nicht noch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen secret und so? Nein, alles offen, alle Zahlen sind da, Sie sagen es öffentlich, Impfzwang ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Der Mr. Spahn hat ja auch gesagt, es wird keinen Impfzwang geben, und jetzt, ja, wir müssen mal darüber nachdenken.
Ja,
Also es ist
ja, ja.
unglaublich. Also
Ja, es ist eigentlich lächerlich, aber es ist eben, man darf über das erleichterte Lachen nicht vergessen, dass man immer die Boxhandschuhe oben behält und in Deckung bleibt. Ne?
das stimmt.
Ja, Byron Bridle, ein äußerst sympathischer Mensch übrigens, sagte dann, der durchschnittliche Arzt in Kanada hat überhaupt gar keine Expertise in Immunologie, die lernen das praktisch gar nicht. Die haben vielleicht eine Stunde mal in Immunologie eine Lecture oder weniger sogar. Das sei absolut völlig total unbrauchbar. Die folgen einfach nur Anweisungen. Was man denen sagt, das befolgen sie. Ja, so sind aber die Mediziner in den letzten Jahrzehnten tatsächlich erzogen worden, ausgebildet worden. Deswegen haben die ja auch so ein Prüfsystem, wo es einfach nur noch ja, um Multiple Choice geht. Ne? Du musst einfach nur auswendig lernen und kritisches Denken gibt es da eben nicht. Auch da weiß ich, dass ich hier verallgemeinere. Es gibt da natürlich Ausnahmen, insbesondere auch Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die Mediziner. Aber vom Grundsatz her ist es tatsächlich so, das sei alles Garbage Science, also Abfallwissenschaft, was da gerade passiert. Das kannst du alles nicht mehr ernst nehmen. Hat dann noch ein paar Beispiele genannt. Ich will es aber nicht zu weit
Ja.
ausweiten. Er sagt, ja, das mit der Delta-Variant, wenn es die so gibt, die ist tatsächlich ansteckender, aber gleichzeitig ist sie eben deutlich weniger gefährlich. Also gibt es überhaupt keinen Grund da, nochmal den Revolver aufzuziehen und nochmal zuzuschlagen. Es gibt inzwischen Statistiken darüber, auch in Kanada, dass es sehr viele Fehlgeburten gibt. Früher waren es wohl 12%, nach den Impfungen sind es jetzt 83% in den ersten 3 Monaten, im ersten Trimester. Er trifft sich auch regelmäßig mit Leuten wie Robert Malone, also nochmal Dr. Malone, den wir ja auch schon mal angehört haben, oder Professor Peter McCullough. Dann hat er dieses Paper, hat er ein Paper, das muss ich dir zuschicken, wenn es kommt. Das ist, glaube ich, ein Paper im Toxicology Report von einem Ron Kostoff, der ist inzwischen über 80, hat wenig mit Social Media zu tun, versteht das alles gar nicht, weiß auch gar nicht, wie Zoom funktioniert. Wenn die sich mit ihm unterhalten, dann spricht er in sein Telefon und während die da im Zoom sind und jemand anders muss dann dafür sorgen, dass sein Telefon auch wirklich so hörbar ist oder der Sound aus seinem Telefon, dass das im Zoom
Okay.
verstanden wird. Aber von seinem Fach, da versteht er immer noch was. Und sagte, ja, er hat sich das mal alles angeguckt bei den Covid-19-Vaccinations, mal abgesehen davon, dass die natürlich völlig unnötig sind, weil wir haben ja gar keine Pandemie und es gibt auch ganz brauchbare Heilmethoden. Sie sorgen deutlich, so ist sein Fazit in diesem Paper, für mehr Schaden als Nutzen. Every life saved costs two lives, sagt er. Da gibt es 5 Grafiken zu, die muss er uns noch schicken. Und jetzt hat er sich mal ganz genau angeguckt, dieses Paper. Leute, die geimpft worden sind, oder geimpft werden, 65 und älter. Für every life saved sind 5 Leben verloren. Du bringst also 5 Leute um, um einen zu retten. Bei Kindern mehr als 100 Tote. Für ein gerettetes Leben. Wir wissen ja, dass bei Kindern das Risiko ist null. Ne? Statistisch ist das Risiko null. Du bringst 100 Kinder um einen zu retten. Statistisch. Tja, was soll man dazu sagen? Kinder haben einen eingebauten Schutz. Die haben nämlich diesen H2, H2-Rezeptor nicht. Gut, wir wollen es nicht vertiefen. Ich will es jetzt mal zum Abschluss bringen. Dann kommt Paul Elias Alexander. Interessanter Mensch, hat eine umfassende Ausbildung, hat auch mal ein bisschen was mit Biowarfare beim Johns Hopkins gemacht, wollte das aber nur machen, um rauszukriegen, ob da auch böse Leute dabei sind. Er hat dann für die WHO in 2019 für die WHO gearbeitet, hat da ausgearbeitet, wie man den armen Ländern besser helfen kann. Februar 2020 sollte sich dann seine Rolle ändern. Und da wurde er dann Covid-Advisor, immer noch für die WHO. Und da hat er festgestellt, die wissen ja gar nichts über Covid. Da war er in Toronto. Dann kriegt er plötzlich einen Anruf aus DC, also die Trump-Administration, die seine Ausführungen dazu gelesen haben. Der hatte sich nämlich ganz klare Überlegungen gemacht und hat gesagt, ich habe hier doch eine Strategie. Ich bin absolut gegen die Lockdowns, die bringen es nichts. Die bringen nichts. Wir sollten nur die vulnerablen Bevölkerungsschichten, die sollten wir schützen. Alle anderen sollten ganz normales Leben weitermachen, insbesondere Kleinkinder, Kinder, junge Leute, junge Erwachsene, die brauchen gar nichts, weil die ja faktisch gar keine Rolle spielen in dem ganzen Infektionsgeschehen. So, das hat die Aufmerksamkeit von Washington geweckt. Die haben ihn angerufen und ab Mai war er dann für beide tätig. Zum Teil für die WHO, zum Teil für das Weiße Haus. Trump hat sich dann aber aus der WHO zurückgezogen, sodass auch er, Paul Alexander, gesagt hat, nee, dann kann ich da auch nicht mehr mitmachen. Und ist dann nur noch für die Trump-Administration tätig gewesen. Er sagt, sobald Präsident Trump wusste, dass es anders geht, hätte er zuschlagen müssen. Er sagt aber auch, insbesondere weil man ja über 97% Überlebensquote hat. Ne? Also das Problem ist ja gar nicht da. Er sagt aber auch, dass Trump natürlich von allen Seiten bombardiert wurde. Er hätte aber eigentlich als allererstes Fauci rausschmeißen müssen. Und die Frau, deren Namen ich vergessen habe, die da auch manchmal planlos neben ihm stand, die hätte er rausschmeißen müssen. Er sagt, 80% der Menschen in den Nursing Homes sind gestorben, nicht weil sie nicht rechtzeitig geimpft wurden, sondern weil das Staff, was möglicherweise oder was infiziert war, Tag aus, Tag ein da wieder vorbeigekommen ist. Die Lockdowns hätten absolut versagt. Jeder einzelne, dann wurde er so richtig, kam er aus der Tüte, jede einzelne Maßnahme, Lockdowns, Masken, Social Distancing, alles für den Arsch, sagt er, nicht in dieser Wortwahl, aber alles falsch, alles kontraproduktiv. Trump wurde in böser Weise belogen von einigen Leuten aus seinem Staff, also nochmal den Namen Fauci und den dieser anderen Frau, deren Namen ich vergessen habe, genannt. Er hat zwar alles Mögliche versucht, um sich denen gegenüber durchzusetzen, aber er wurde in der Öffentlichkeit auch geframed. Also er kam nicht so richtig durch mit dem, was er vorhatte. Die Toten, sagt er, sagt Paul Alexander, die begannen erst nach den Impfungen. Die wären vermeidbar gewesen, wenn man wenn man diese ganzen idiotischen Maßnahmen nicht ergriffen hätte. Die schwedischen Studien, die dänischen Studien, alle sagen, dass Kinder überhaupt gar keine Rolle spielen. Warum impft man die? Das ist das größte Verbrechen überhaupt. Ja, Florida zeigt, wie es geht. In Florida wird nichts mehr gemacht. Trotzdem gibt es da entgegen der Mainstream-Medien, die immer noch mal versuchen, was herbeizuschreiben, gibt es da keinen Outbreak, keine Superspreader, nichts. Er sagt, wir müssen, er wurde dann immer wütender. Er sagt, wir müssen sie alle dafür zur Verantwortung ziehen. Erstens, der PCR-Test ist ein reiner Fake in diesem Zusammenhang. Zweitens, es hat nie eine Pandemie gegeben. Und drittens, wenn wir jetzt, man hätte eigentlich im März, April 2020 sofort alles beenden müssen, wenn man genau hingeguckt hätte, hätte man gemerkt, es ist keine Pandemie, es ist alles weg, der PCR-Test kann das nicht, dann wäre jetzt schon längst alles wieder in Ordnung. Er erkennt also auch, dass es nicht um Gesundheit geht und nicht darum, dass hier Fehler gemacht wurden, sondern dass hier mit Absicht eine ganz andere Agenda gepusht wird. Ja, es werden furchtbare Verbrechen begangen, sagt er. Furchtbare Verbrechen begangen. Und wir müssen dafür sorgen, dass es beendet wird.
Das ist schon heftig. Du bist ja auch im Recht, kennst du dich aus und das ist sicher auch für dich spannend. Schau das mal an.
Also das Erste, was einem hier ja in den Kopf kommen würde, ist die Urkundenfälschung. Allerdings bedeutet Urkundenfälschung, dass ich ein Dokument habe, mit dem ich irgendwas beweisen kann. Und diese leeren Impfpässe, mit denen kann ich ja noch nichts beweisen. Da fehlt noch der Name. Und deswegen fällt die Urkundenfälschung raus. Und dann gibt es noch etwas anderes. Es gibt das Fälschen von Gesundheitszeugnissen. Das könnte auch noch eine Norm sein. Aber bei dem Fälschen von Gesundheitszeugnissen haben wir nur eine Straftat, wenn ich ein solches Gesundheitszeugnis bei Behörden oder bei Versicherungsunternehmen vorlege. Das heißt, wenn ich ins Restaurant mit so einem gefälschten Impfpass gehe oder in einen Club gehe, ist das keine Straftat.
Und auch die Apotheke, bei der ich es digitalisieren lasse, ist keine Behörde?
Die ist keine Behörde und insofern kann ich dort bei der Apotheke das Ganze vorlegen.
Also das heißt, nicht mal ich, der im Grunde die Urkundenfälschung komplett machen würde, indem ich da noch meinen Namen eintrage, mache mich strafbar, weil ich es ja nicht im Sinne einer Urkunde, sondern im Sinne eines Gesundheitszeugnisses verwende. Und solange ich damit keine Versicherung behellige oder keine Behörde, ist das juristisch nicht angreifbar.
Richtig. Das haben die Politiker auch erkannt. Deswegen wollten die zum 1. Juni diesen Jahres einen neuen Straftatbestand einführen. Haben es auch gemacht, das Infektionsschutzgesetz. Da wird unter Strafe gestellt das Fälschen von Impfpässen. Allerdings nur für diejenigen unter Strafe gestellt, die auch berechtigterweise Impfpässe ausstellen können, nämlich Ärzte und Apotheker. Sprich, wenn ich kein Arzt und Apotheker bin und mir so ein Ding selbst ausfülle, falle ich durchs Raster. Und
Dann bin ich raus. Ist geil, oder?
Da hat er recht. Hat er recht, ja. So ist das. Gut, dass Sie das, gut, dass Sie das schöne Mainstream-Fernsehen berichten. Dann kriegt wenigstens jeder mit.
Da muss ich wirklich schmunzeln. Also, das wollte ich unbedingt noch zeigen, dass die Leute sehen. Also, ihr könnt hochoffiziell euer Impfpass fälschen und es passiert nichts. Also, das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Andere haben das teuer im Internet gekauft und andere machen es einfach selber. Ja, das ist eine Falle, pass bloß auf. Das kann natürlich sein, dass sie das einfach jetzt versuchen, da nachher im Hintenrum noch was, ein Gesetz zu ändern. Das kann sein, aber egal. Wie auch immer. Ich denke, es ist wichtig, dass wir achtsam bleiben. Es wurde auch gesagt, dass es geht in dem Sinne nichts vorwärts, was ich sagen kann. Wir werden Fake News verbreiten, sage ich, liebe Leute da draußen, wir versuchen immer einen Diskurs zu führen. Ich habe schon ganz viele Menschen angeschrieben, Politiker, Redakteure und so weiter. Die haben nie Zeit um ein Interview. Wir suchen den Diskurs, das hast du auch schon ein paar Mal versucht, mit dem Corona-Ausschuss. Und da kommt immer kein Interesse, keine Zeit oder was auch immer. Da meldet sich niemand. Und das müsste man sich einfach wirklich mal die Frage stellen, wieso nicht? Wenn wir wirklich so falsch haben, wie sie immer behaupten, wäre doch das ein leichtes, uns in die Schranken zu schieben, innerhalb von 5 Sekunden. Wäre doch easy. Aber sie können es nicht.
Und drum, exakt, das hat auch Byron Bridle gesagt. Wenn die doch so sicher sind, dass sie die richtige Argumentation haben, dann müssten sie doch in 0, nix in der Lage sein, uns zu widerlegen. Ja. Weil sie es nicht können, beschränken sie sich auf rechts, rechts, Nazi, Nazi, weltweit.
Ja, es ist immer das Gleiche, dieses Framing. Und jetzt natürlich das Nächste, jetzt rechts geht auch nicht mehr richtig auf. Jetzt kommt natürlich der Terrorist, weil rechts ist dann langsam abgelutscht. Die müssen da etwas Neues erfinden. Das ist das Hauptproblem, was wir haben. Aber ja, ich glaube, die Menschen haben es langsam gemerkt und auch vor allem, die Menschen mit dem Genexperiment merken, hey, was geht da ab? Ich habe jetzt mich zweimal sumpfen lassen und jetzt ein drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal. Nein, danke. Ich kenne viele, die sagen, okay, zweimal, okay, aber kein drittes Mal mehr. Punkt.
Ja. Das scheint eine immer größer werdende Bewegung sogar zu sein. Deswegen, das sind die Leute, mit denen wir uns verbünden müssen. Das sind die Leute, mit denen wir gemeinsam auf die Straße gehen müssen, gemeinsam aktiv werden müssen. Muss ja nicht öffentlich sein, wenn die erstmal in Ruhe sich informieren wollen. Man kann es ja auch nicht vorwerfen. Es ist ja mit Gewalt versucht worden, ihnen jegliche Informationen vorzuenthalten. Wir dürfen nicht vergessen, nahezu alle 100% der Geimpften sind Opfer einer Körperverletzung. Warum? Weil sie nicht aufgeklärt wurden. Die Einwilligung ist unwirksam, die sie gegeben haben, weil sie nicht aufgeklärt wurden. Oder wenn sie unter Druck gesetzt wurden von ihrem Arbeitgeber oder von sonst wem, dann ist das keine freiwillige Einwilligung mehr. Also Körperverletzung, an der sich der Arbeitgeber beteiligt hat, an der sich die Medien beteiligt haben. Deswegen diese Aktion, die immer größer wird mit dem Heilmittelwerbegesetz. Wir werden die alle abmahnen.
Absolut. Den
Lauterbach und alle anderen.
Also Stichwort noch Whistleblower, man kann sich bei euch melden auf der Seite corona-ausschuss.de, wenn du was zu melden hast, meldet euch bitte. Ich habe heute auch gerade eine Message bekommen aus Deutschland. Zwei nicht geimpfte Ärzte in einem mittelgroßen deutschen Krankenhaus erleben derzeit so einiges, was vor nicht allzu langer Zeit undenkbar war. Sie werden massiv diskriminiert und gemobbt. Dies geschieht nun auch mit Billigung und Unterstützung des Marburger Bundes, der Ärztegewerkschaft, der sich zum Handlanger der Regierung macht und die Aussetzung der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte bei Quarantäneanordnung unterstützt. Und jetzt kommt's, jetzt musst du zuhören. Die beiden Ärzte melden als einzige in dem Krankenhaus die ihnen bekannt werdenden Nebenwirkungen und Komplikationen durch die neuartigen Wirkstoffe, wozu sie beispielsweise durch die Berufsordnung verpflichtet sind. Das ist ihnen jetzt von der Vorgesetzten verboten worden.
Unglaublich.
Und das habe ich aus erster Quelle, das ist nicht, ich habe gehört von Schwager sowieso, sondern das ist aus erster Quelle, es ist trotzdem anonym, aber es ist so, das gibt's also wirklich. Und da seht ihr jetzt, wieso es eine extreme Dunkelziffer geben muss. Wir reden ja von 1-5%. Das gibt ja auch Studien, die das beweisen. Und wenn man das natürlich aufaddiert, ist es unglaublich, was da abgeht. Quelle, ich habe die Quelle. Wenn es sein müsste vor Gericht, würde dieser Mensch auch aussagen. Aber sonst ist jetzt das anonym. Das ist immer das Gleiche. Wo ist die Quelle?
Aber ja. Also Roger, Wenn du den Kontakt schaffen könntest, würden wir vertraulich mit ihm oder ihnen sprechen und gegebenenfalls ein Whistleblower-Interview machen, so also mit verzerrter Stimme und ohne dass man erkennen kann, wer es ist. Weil das ist wirklich ja sensationell im negativen Sinne. Ne?
Leider so, und dass ich werde dem nachgehen und ich gebe dir dann sicher auch Bescheid. Das ist leider, gibt es immer mehr. Die ganzen Infos, wo ich jetzt auch immer wieder gesehen habe, geht auf Telegram-Kanal. Übrigens Stichwort auch noch Vernetzung, das sage ich gerne immer wieder, weil wir so viele Leute sind. Ich habe auf bitl.tv haben wir die Ländergruppen. Wir sind mittlerweile über 40 Länder, wo die Leute zusammenkommen, und das wird auch später ein wichtiges Instrument sein, um da diese Vernetzung voranzutreiben, dass man auch in der Muttersprache und Videos und so weiter, und ich möchte auch wieder Länder-Updates machen, um die Leute in den Zoom reinzuholen und dann ein Update zu machen. Schaut euch das bitte an. Vielleicht kann die Moderatorin den Link noch in den Chat stellen. Und ich denke, auch wenn mal dieser ganze Quatsch vorbei ist, müssen wir ja auch ein neues System aufbauen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir nicht mehr zum alten System zurück wollen. Die ganze Pharma, die ganzen Schulgeschichte, Ausbildung, Klima und so weiter, das muss alles neu gemacht werden. Und das gibt halt viel zu tun. Aber ich denke, es lohnt sich, dass die Menschheit eine Chance hat, ein neues Leben, ein neues System zu erlangen. Und vielleicht ist das auch eine Chance für uns alle, dass wir da etwas miteinander erreichen können. Aber zuerst muss jetzt mal diese, muss wirklich so sagen, diese böse Elite-Geschichte muss einfach mal weg.
Ja, wir müssen uns an dem orientieren, was worüber uns Matthew Arendt erzählt hat. Diese FDR, Franklin Delano Roosevelt, der hat es richtig gemacht mit seinem New Deal. Nicht dieser Green New Deal, das ist ein faschistischer New Deal. Aber das, was er sich vorgestellt hat, was JFK dann noch versucht hat, also soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit, das ist der Kern der ganzen Geschichte. Dazu gehört Regionalprinzip, dazu gehört die Loslösung von diesen globalistischen Tendenzen. Wenn wir das machen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist die Gelegenheit jetzt.
Das sehe ich auch so. Rainer, wir bleiben dran. Ich bin gespannt. Du hast mir immer noch versprochen, dass wir zusammen mal was trinken. Und du weißt, ich fliege nur ohne Maske und ohne Sumpfung. Dann komme ich gerne dich besuchen. Aber ich glaube, das werden wir hinkriegen. Das hoffentlich bald.
Da bin ich ganz sicher, Roger. Absolut sicher bin ich da.
Und sonst kommst du mich hier auf Sansibar besuchen.
Genau.
Okay. Hey, ich wünsche einen ganz schönen Abend. Vielen herzlichen Dank für den Einsatz. Bleiben wir dran. Und ich bin gespannt. Ach ja, vielleicht noch ein Wort, wenn du magst. Südafrika. Magst du was dazu sagen?
Die hatten ihre Klageeinreichung. Du meinst unsere Klage, ne?
Du hast da geholfen, und das ist ja für Südafrika eine Riesensache.
Ja, ich hab die Klage vorliegen und ich hätte sie schon längst durchlesen müssen, aber wegen des Wahlkampfes ging das nicht. Wir haben uns darauf verständigt, dass ich das jetzt am Wochenende mache. Zusammen mit den amerikanischen Kollegen, da ist einer dabei, der ist ein richtiges Heavyweight, der hat also schon große Konzerne in die Knie gezwungen. Und dann sollte das nächste Woche endlich soweit sein. Er braucht auch noch die unterschriebenen Affidavits, also die eidesstattlichen Versicherungen der Experten, damit die Klage eingereicht werden kann, aber sie ist fertig. Und ich hoffe, dass es jetzt passiert. Ich weiß nicht, da war eine Klägergruppe zuerst, die aus irgendeinem Grunde zurückgezogen hat. Vielleicht sind die unter Druck gesetzt worden, ich weiß es nicht. Aber es gibt jetzt eine, die gehen hart zur Sache und die lassen sich nicht mehr zurückpfeifen. Also jetzt sollte es endlich funktionieren.
Super. Tolle letztes Wort, Rainer. Ich freue mich und wahrscheinlich nächsten Sonntag wieder dann keine Doppelsendung. Heute war es ein bisschen lange, aber Doppelsendungen dauern einfach länger. Freue mich sehr und bis sehr bald. Danke dir, Rainer.
Okay, danke, Roger. Mach's
gut. Tschüss, ciao, ciao.
Jo, tschüss.
So, das war Rainer, wie immer, eine tolle Sendung, macht einfach Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Und was will man sagen, wenn es mehr so solche Menschen geben würde, hätten wir diese scheiß Krise nicht. Aber versuchen wir das auch positiv zu sehen, dass wir da auch was machen können und was Positives rausholen können. Ich schaue jetzt noch schnell in den Chat. Schaut auf bitl.tv, da habt ihr die Ländergruppen. Alle, die nicht in Österreich, nicht in Deutschland und nicht in der Schweiz wohnen, wäre es sehr interessant, wenn ihr da mitmachen möchtet, wenn ihr da außerhalb von diesem Bereich seid, dann meldet euch, da habt ihr ein kleines Formular, könnt ihr das ausfüllen und dann werden wir euch in die Gruppen einladen. Ich hoffe, das Internet war einigermaßen okay. Ab und zu hatte ich ein bisschen Schwanken drin, aber ich hoffe, dass es gegangen ist. Und ja, bei mir ist 12:30, bei euch 11:30. Lange Sendung, langer Abend. Das war, glaube ich, sehr spannend, auch wichtig. Wir bleiben dran. Vielen Dank an euch alle fürs Durchhalten. Und ja, wie sagt man so schön? Aufgeben ist keine Option. Und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Und jetzt kommt noch ein Abschluss und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass ihr die alle hört. Es ist nicht Nena, es ist aber auch ein etwas Bekanntes, was ich ab und zu abgespielt habe. Es passt leider in diese Zeit und fährt ziemlich durch Mark und Bein. Bis dann. Gute Nacht.
Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen, nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldat, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott lebt in euch allen und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten!